Ja, schön, lasst uns Platz nehmen, was so der Herr Jesus alles ist. Hirte, Brot und Heiland, Weg und Wahrheit, also preist dem Herrn, alle Herrlichkeit, alles ist in Jesus beinhaltet. Also wir haben schon Theologiestudium hinter uns beim Singen und Absingen von diesem Lied. Jesus ist alles. Im ganzen Alten Testament ist es nur von Jesus die Rede. Er ist schon, wo es heißt, er wird der Schlange den Kopf zertreten, da ist die Rede schon von Jesus. 1. Mose 3, Vers 15, da ist schon die Rede von Jesus, der Nachkomme der Frau. So, ich freue mich für alle, die hier sind. Ich muss noch eine Korrektur vornehmen. Ich habe die falsche Predigt mitgebracht. Ich sitze und bereite mich vor und habe mich gewundert, dass ich noch nicht fertig bin. Und noch in der letzten Minute habe ich noch ein paar Sachen noch zusammengeholt und dachte, ja, das gibt's nicht. Die Predigt von morgen, die halte ich heute, und die von heute halte ich morgen. Mir ist ja schon alles Mögliche schon passiert als Prediger, wenn man so viele Jahre predigt, da stehe ich im Gottesdienst, war so im Stress, nehme ein Buch raus, sieht auch schwarz, und nimm und schlage ich auf, ist Liederbuch. Nicht die Bibel, so, es passieren Dinge, aber unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Vielleicht muss irgendjemand diese Predigt von heute, von morgen heute hören, so, dass wir dann angesprochen werden. Gott möge uns also auch da segnen. Das Thema ist, was ist die Sünde der Welt? Was ist die Sünde der Welt? Was ist überhaupt Sünde? Sünde ist eigentlich nichts anderes als Rebellion gegen Gott, Aufstand gegen Gott. Das ist dieses Pauschale, aber wie wirkt sich das aus? Wie funktioniert das? Und sündigen wir nicht manchmal auch als Christen und Kinder Gottes? Also Sünde der Welt, Sünde der Christen, Sünde der Gläubigen, auch das gehört. Normalerweise heißt es in der Bibel, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Aber wir machen Fehler. Wir machen Fehler und manchmal sind wir ganz weit weg von der Liebe Gottes und der Gnade Gottes. So, ich lade euch herzlich ein, die Predigt von heute Morgen zu hören. Vergiss deine Schuldgefühle. Das wird morgen das Thema sein. Und dann am Sonntag werde ich über das Licht sprechen, werde sehend. So, und dann am nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, Gott öffnet die Schleusen, es sei denn, ich wieder verwechsle. So, dann kommt eine andere Predigt. Preis dem Herrn, wir sind Lernende immer und wir sind immer noch im Prozess und wir lernen und Gott weiß, was wir brauchen. Was ist die Sünde dieser Welt? Das ist das Thema. Und ich sage schon, ich bräuchte eigentlich gar nicht weiter predigen. Die Ablehnung Jesu Christi ist die Sünde dieser Welt. Wenn die Menschen Jesus ablehnen, das ist die Sünde, das ist das Problem. Die Menschen lehnen die Gabe Gottes ab, den Retter, den Heiland, den Erlöser, den Heiler, den Befreier. Brauche ich nicht, verstehst du? Und das ist die Sünde. Nicht lügen und nicht stehlen und nicht Götzendienst und so weiter. Nein, die Ablehnung Jesu Christi, das ist das, was das Urproblem ist. Gott würde die Menschen retten, er möchte sie, ihnen helfen und sie segnen, aber sie lassen sich nicht helfen. Weißt du, er wirft das Rettungsseil zu, aber die greifen es nicht. Das ist die Sünde, das ist das Übel. So, soweit als Einführung. Gott bietet sein Heil an allen Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und der Mensch will nicht. Nö, danke, braucht man nicht. Wir erlösen uns selbst. Die Ablehnung Jesu ist eine Beleidigung Gottes. Ist Antichristentum. Also Antichristentum ist nicht, dass da irgendjemand da in Brüssel oder irgendwo hier im Reichstag sitzt, dann Antichrist und sich ausgibt als ja der halbe Gott. Nein, Jesus ablehnen. Jesus ablehnen ist Antichristentum und Antichrist sein. Die Ablehnung Jesu ist Anti, gegen Jesus. Der Antichrist redet gegen Jesus und er möchte nichts von Jesus hören und versucht Jesus zu entkräftigen, zu entschärfen. Das ist es. Oder das andere Problem, was der Antichrist macht, er äfft Gott nach. Er äfft Jesus nach. Er probiert all das, was Jesus so ist, was wir hier gesungen haben, Brot und Leben und Segen und Heil und Rettung, versucht alles nachzumachen. Der Antichrist ist ein Affe Gottes. Ja, das ist er. Das ist der Teufel. Der Antichrist, und das ist das Problem, warum ist der Antichrist Antichrist und warum wird der Antichrist? Er macht alles ohne Gott, ohne den Heiligen Geist und ohne der Liebe. Das ist, was der Antichrist macht. Er braucht Jesus nicht. Er handelt ohne Auftrag. Das sind die falschen Propheten. Sie gehen und Gott hat sie nicht gesandt. Wir haben diese Tage darüber gesprochen. Der Antichrist lässt sich von Jesus nicht sagen. Und der Antichrist ist sein eigener Herr. Das ist also, was Antichrist ist. Wir brauchen Jesus nicht. Und alle, die Jesus nicht brauchen, sind Antichristen. angefangen von den Juden unten in Palästina. Die lehnen Jesus Christus ab. Ich werde nie vergessen, da auf der Via Dolorosa, der Leidenstraße Jesu, da kommen da ein paar Katholiken, die tragen ihr Kreuz und dann spuckt ein Jude auf den Boden. Das ist ein Zeichen der Verachtung. Also dieser Jesus. Und das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Kraft Gottes. Also Torheit und Ärgernis. Du wirst auch in Jerusalem, ganz Jerusalem ist nicht erlaubt, ein Fenster mit dem Kreuz zu haben. Also die Ablehnung des Kreuzes. Das ist also, was Antichristentum ist. Praktisch alle, die Jesus ablehnen, sind Antichristen. Da muss nicht warten, dass irgendein Politiker kommt, Napoleon oder der Papst oder Obama. Das ist alles Käse. Das wird auch nicht sein. Aber Menschen, die Jesus ablehnen, die ohne Jesus leben, ohne Jesus arbeiten, das kann in der Gemeinde passieren. Weißt du, dass wir in der Gemeinde sitzen, auch Antichristen. Und ich sage euch, wie? Weißt du, die brauchen Jesus nicht. Die Hälfte meiner Gebete kann ich mir selbst erhören, hat mir jemand neulich gesagt. Also ich brauche da die Hilfe und die Gnade Gottes nicht. Das ist Antichrist. Und alle, die gegen Jesus sind. In Johannes 16, Vers 7, lasst uns da nachlesen. Da spricht Jesus über die Sünde und die Sünden und vor allem der Frommen. Also wir sind ja Christen und ich möchte auch über Christen hier predigen. Und was ist die Sünde? Was ist die Sünde dieser Welt? Und dann sagt Jesus, aber ich sage euch die Wahrheit. Ist es gut, dass ich weggehe? Denn wenn ich nicht weggehen würde, kommt der Tröster nicht zu euch. Und wenn ich weggehe, ich will den Tröster euch senden. Und wenn er kommt, und jetzt pass auf, was der Heilige Geist macht. Die Arbeit des Heiligen Geistes ist, dass er den Leuten die Augen aufmacht. Dass er ihnen Sünde bewusst macht. Dass er zeigt, was die Gerechtigkeit Gottes ist. Was uns wirklich rettet. Und wenn er kommt, er wird die Welt, der Welt die Augen auftun über die Sünde. Dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde. Dass sie nicht an mich glauben. Und über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr sieht. Das ist auch, was der Heilige Geist zeigt. Wieder über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Auch das ist, was der Heilige uns aufklärt, dass der Teufel besiegt ist, überwunden ist, das Böse. Du musst vor dem Bösen, von dem Negativen, vom Teufel keine Angst haben. In keiner Art und Weise. Er ist besiegt. Der Herr Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten und in Römer 16, Vers 20, glaube ich, heißt es, und hat diese Schlange unter unsere Füße gelegt. Es sieht so aus, als wenn du zertreten hättest, aber nein, er hat es getan und hat unter deine Füße geschoben, dir so untergeschoben. Man kann ja Dinge einem unterschieben und so er tut, der Herr tut es, dass es so aussieht, dass du auf die Schlange und Skorpione getreten wirst. Also die Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Und das gilt für alle, für Atheisten. Die Atheisten begehen die Sünde auch, wenn sie nichts Übles tun, wenn sie niemanden umbringen und nichts Böses machen, aber sie glauben nicht an ihn. Das ist die Sünde. Darum werden die Menschen darum werden sie auch die Vergebung der Sünden nicht haben, weil sie sich nicht vom Heiligen Geist Jesus bewusst machen lassen. Darum werden alle Sünden vergeben, außer die Sünde wider den Heiligen Geist. Ein ganz hartes Wort. Also alle Sünden werden vergeben, außer die Sünde wider den Heiligen Geist. Und ich will nur ganz kurz sagen, du brauchst keine Angst haben, dass du die Sünde wider den Heiligen Geist begehst, denn nur der, der den Heiligen Geist hat und bewusst dagegen handelt. Und hier hat Jesus nirgendwo gesagt, dass irgendjemand begangen hat. Er hat nur die Juden gewarnt. Passt auf, ihr liebe Pharisäer, passt auf, ihr Sadduzäer, passt auf, die Schriftgelehrten, ihr könnt die Sünde begehen. Das ist genauso. Dieses Haus zum Beispiel oder irgendein anderes Haus, das ist meistens durch drei Sicherungen abgesichert. Da ist zuerst mal die Sicherung da irgendwo im Kasten draußen, im Gang. Dann ist die Sicherung auf der Straße, also im Schaltkasten, Verteilerkasten. Und dann ist noch eine Sicherung noch draußen, wo dann diese Hauptsicherung, und wenn die durchbrennt, dann also kein Sturm. Deshalb, da heißt es ja in der Bibel, Matthäus 12, Vers 31, darum sage ich euch, alle Sünden und Lästerungen wie den Menschen werden vergeben. Aber die Lästerung gegen den Geist Gottes, den Heiligen Geist, wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Also wenn du gegen Jesus was sagst oder dich versündigst, das wird dir vergeben. Aber wer etwas gegen den Heiligen Geist redet, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser Welt noch in der anderen Welt. Hartes Wort. Also das brennen alle Sicherungen durch. Verstehst? Wenn du gegen Gott sündigst, Gott Vater, dann kann der Herr Jesus dich aufklären und sagen, du pass auf, mach das nicht, ich vergebe dir die Sünde, weil du meinen Vater gelästert hast. Wenn du gegen Jesus gelästert hast, dann klärt der Heilige Geist dich auf und sagt, du hör mal, Du hast den Heiligen Geist beleidigt, den Vater, den Sohn und den Vater beleidigt. Der Heilige Geist kann dir helfen und vergeben. Aber wenn du gegen den Heiligen Geist sündigst, wer soll dir da vergeben? Pastor Matthäus? Oder der Papst? Oder irgendjemand? Da gibt es keine Vergebung mehr. Keiner, der dir hilft. Also, deshalb ist es so wichtig, hier das zu wissen. Wer Jesus ablehnt, der bleibt in der Sünde, bleibt ein Kind des Teufels. Aber der Heilige Geist kann dich locken. Denn oft ist so, aus Unkenntnis und Unwissenheit lehnen viele Menschen Jesus ab. Weil sie eine Decke vor Augen haben, so wie die Juden. Sie sind mit Blindheit geschlagen. Durch ihre hohen Priester, durch ihre Geistlichkeit. Also kreuzige ihn, weg mit ihm, wir wollen nicht, dass er herrscht. Und dann durch den Talmud, und da steht drin, der Verfluchte, sein Name soll ausgerottet werden. Das ist ein Bastard, dieser Jesus, Sohn einer Hure, einer Prostituierten. So, das alles wird dort erzählt im Talmud. Die wussten nichts anderes. Aber jetzt der Heilige Geist ist, der einen aufklären kann, kann sagen, der Herr Jesus ist der Sohn Gottes. Wir bezeugen das Evangelium und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir im Lichte sind. Weiter 1. Johannes 3, Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Und was ist die Sünde dieser Welt? Eben Jesus ablehnen. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der hat Jesus abgelehnt, als er noch dieser Luzifer war, dieser Engel des Lichtes. Er wollte nicht, dass Jesus auf den Thron sitzt und dagegen Gott rebelliert. Er sündigt von Anfang an, von der Stunde, als er geschaffen wurde und als er dieser Lichtengel wurde, dieser Prinz, der Anbetungsengel. Alle müssen da vorbeigehen. Wir beten den Vater an, wir beten die Majestät, die Gottheit an, und die mussten alle vorbei. Dann sagte, das kann ich auch. Ich kann auch auf dem Thron stehen und Anbetung. Die sollten mich anbeten. Und deshalb, der Teufel ist derjenige, der Musik macht, der Star ist, der zur Anbetung die Leute bringt und Anbetung provoziert. Deshalb, nach dem Sündenfall, das Erste, was passierte, da sind die Musikinstrumente geschaffen worden. Und zwar zur Anbetung, zu Anbetungszwecken, religiösen Zwecken, Anbetung. Und der Teufel sündigt also von Anfang an, will die Anbetung haben, denn dazu ist auch erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Diese Einbildung, diese Arroganz, ich bin der Beste. Der Teufel stellt Jesus von Anfang an in Frage. Bist du der Sohn Gottes? Das, auch bei der Versuchung, diese ersten paar Fragen sind, bist du der Sohn Gottes? Der hohe Priester fragt, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, du sagst es. Er hat nicht gesagt, dass er ist. Er sagt, du sagst es. Bist du der Sohn Gottes? Die Dämonen, die Jesus unterwegs begegneten. Jesus, du Sohn Davids, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Also der Teufel zerreißt, der platzt vor Wut und zerreißt sich, weil er möchte den Sohn Gottes töten, umbringen. Er wusste nur nicht, wer er ist, wie sieht er aus. Deshalb bist du der Sohn Gottes. Er fragt auch dich, bist du Kind Gottes? Auch du wirst provoziert auf die gleiche Art und Weise. So, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Der kann noch so fromm sein, kann noch so religiös sein, kann noch so jeden Sonntag in der Kirche sitzen, kann alles machen. Der Teufel stellt also Jesus in Frage, dich in Frage, uns in Frage. Und der hohe Priester, als er hört, dass er Sohn Gottes sei, ja, du sagst es, zerreiße sein Gewand, zerstört sein Amt. So, 1. Johannes 4, Vers 10 noch eine Stelle. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern er hat uns zuerst geliebt und seinen Sohn gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden. Also, wer Jesus ablehnt, der hat sich versündigt. Das war in 1. Johannes Kapitel, 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 10. Also darin besteht die Liebe Gottes, dass wir ihn annehmen, dass wir an ihn glauben, dass wir die Versöhnung annehmen. Und wer das nicht annimmt, das ist Sünde. Einfach, schlicht und einfach. Die Sünde, die nicht vergeben werden kann, das hat Jesus die Schriftgelehrten gewarnt. In Markus 3, Vers 22 bis 30 kannst du nachlesen und Matthäus 12, Vers 31 und folgende Verse. Sie haben ihm den Teufel unterstellt. Und Jesus sagt, weißt du, durch wen treiben denn eure Obersten den die Dämonen aus, denn die haben auch Teufelsaustreibungen praktiziert und geübt. Durch wen treiben die aus? Ich lese hier. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Teufel, den Beelzebub, den Fliegengott. Und durch den Obersten der Dämonen treibt er auch die Dämonen aus. Und wahrlich, sagt Jesus dann, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschen vergeben. Auch die Lästerungen, womit sie lästern, gegen den Sohn Gottes. Aber die Lästerung gegen den Heiligen Geist, da werden sie schuldig für alle Ewigkeit. Und diese Menschen sind dann bewusst eingeschworen, wollen wir nicht, machen wir nicht, fertig, ist erledigt. Jede Sünde wird vergeben, außer die Lästerung des Heiligen Geistes. Die Lästerung, die kommt aus dem Herzen. Und da musst du drin haben. Nur einer, der den Heiligen Geist hat, weiß nicht jeder, der religiös ist und an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist. Wir müssen das Zeugnis des Heiligen Geistes haben und die Innenwohnung des Heiligen Geistes und dann, ich schwöre ab und was auch immer, wie das auch gemacht wird, will ich dir nicht sagen. Brauchst auch nicht zu wissen. So, die Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist eine Sünde, die tief im Herzen verwurzelt ist. Aus Bitterkeit und Ablehnung. Und das war der Antichrist. Und der Antichrist und der falsche Prophet, die werden leibhaftig in die Hölle geworfen. Und alle, die ihm anhängen und sich ihm anschließen. Lästerung ist verwurzelt mit Hass gegen irgendjemand, verspotten. Und das macht er nicht einmal, zweimal oder dreimal. Nein, das ist permanent. Der ist so eingeschworen gegen Gott, der sagt nee. Oder gegen den Heiligen Geist hier. Zunächst einmal fängt er an zu hassen. Und dann erst entwickelt er die Fähigkeit, diese Sünde zu begehen, die nicht vergeben werden kann. Dann wird er ein verstocktes Herz bekommen, wird so verbohrt. Und weißt du, wenn ich denke, Menschen, die irgendwo in einer Religion groß geworden sind, die sind religiös erzogen, die wissen nicht anders, die können die Sünde wieder den Heiligen Geist auch gar nicht begehen. In dem Moment, wo dann der Mensch das begeht, dann ist er abgeschnitten von Gott, ganz bewusst, meidet alles Göttliche, redet nicht mehr über Gott, fragt nicht mehr nach Gott. Also die Leute, die denken, dass sie die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen haben, die interessieren, die fragen nach dem Heiland, wie kann ich gerettet werden, wie können mir Sünden vergeben werden, wie bekomme ich Frieden, die interessieren sich. Aber wer hier diese Sünde begangen hat, der ist verstockt, wie wollen wir nicht, weg mit ihm. Das, was diese hohen Priester und die Geistlichen dort in Jerusalem mit Jesus getan haben, die waren verstockt und für die gab es keine Erlösung. Und denen hat sich Jesus auch nicht offenbart, als er auferstanden ist. Denen ist er nicht begegnet. Ohne den Heiligen Geist kommt niemand zu Jesus. Ohne den Heiligen Geist wird niemand Gott verstehen. Der Heilige Geist verklärt uns Jesus, macht ihn groß. Es gibt deshalb, wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist und wenn der Heilige Geist nicht mehr hier auf dieser Erde ist, da werden die Menschen auch sehr schwer zum Glauben kommen. Wir lesen in der Offenbarung. Da müssen sie als Märtyrer sterben, ganz bewusst. Denn durch ihr Zeugnis dann und nicht mehr durch das Zeugnis des Heiligen Geistes kommen sie zu Gott. Der Mensch, der die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen hat, der hat auch keine Gewissensbisse. Der ist skrupellos. Der begeht jede Sünde und denkt sich nichts dabei. Und deshalb ist diese Sünde sehr schwerwiegend. Weißt du, das ist nicht nur so mit dem Finger kurz schnalzen. Das beginnt mit einem ganz bewussten Widerstand. Ablehnung des Heiligen Geistes. Was ist die Sünde? Aber das ist nicht die Sünde der Welt grundsätzlich, sondern die Sünde der Frommen, die alles wissen, alles verstanden haben, alles erlebt haben. Denn du kannst nur das beschimpfen, verlästern, was du kennst und hast und bist. Ablehnung des Wirkens Gottes. Da kannst du die herrlichsten Gottesdienste hören, das bewegt dich nicht mehr, das spricht dich nicht mehr an, bist tot. Deshalb, weder in diesem Leben noch im anderen Leben. Das Ende ist dann die Abweisung des Heiligen Geistes. Deshalb diese Sünde, die kommt aus dem Herzen und begeht eine Lästerung gegen die Person Heiliger Geist. Ganz bewusst Person Heiliger Geist, nicht nur gegen den Geist, gegen irgendeinen Geist. Und wir wissen ja, Gott besteht aus Vater, Sohn und Heiliger Geist, aus Trinität, was viele nicht wahrhaben wollen. Aber wir sehen bei der Taufe Jesu, Jesus steht im Wasser, der Heilige Geist kommt in Form von Taufe und der Vater spricht im Himmel, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da ist die Trinität und so geht es permanent durch die ganze Bibel. Gott hat sich überall verbaut und eingebaut. Weißt du, du kannst Wurzel, Stamm und Krone an einem Baum sehen. Das ist Zeichen der Trinität. Und der Mensch hat Seele, Geist und Leib, auch eine Trinität. Und deshalb, wer das ablehnt, der tötet seinen Geist, seine Seele. Es ist nicht nur schlecht über Jesus reden, sondern alle Sünden werden vergeben, außer dass du schlecht über den Heiligen Geist redest. Aber nicht nur, dass du den Heiligen Geist dämpfst. Viele Christen haben Probleme. Weißt du, der Heilige Geist redet zu einem, mach das, tu das. Und dann denken sie, haben schon die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Ich war dem Heiligen Geist ungehorsam. Nein, das ist nur Ziehen und Locken. Und wir werden in den nächsten Tagen auch darüber uns Gedanken machen, wie redet der Heilige Geist zu uns. Und dass wir morgen das Thema dann nachher keine Schuldgefühle haben. Weißt du, du hast nicht verstanden. Und du kannst nur, nachdem du Licht bekommen hast, dagegen anzugehen. Die schlimmste Sünde ist also die Sünde, die Ablehnung Jesu Christi. Das ist die Sünde der Welt. An dem scheiden sich die Geister. In 1. Korinther 12, Vers 3 heißt es, niemand kann zu Jesus Herr sagen, außer durch den Heiligen Geist. Weißt du, du kannst Herr Jesus sagen, oder komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Das können wir runterleiern. Aber Jesus ist mein Herr. Das kannst du nur sagen, wenn du den Heiligen Geist hast. Denn der Heilige Geist führt dich. Der Heilige Geist leitet dich. Der Heilige Geist inspiriert dich. Der Heilige Geist gibt Zeugnis deinem Geist, dass du Kind Gottes bist. Niemand kann ohne den Heiligen Geist Jesus Herr nennen. 1. Korinther 12, Vers 3. Die Ablehnung Jesu geschieht zuerst vielleicht auf ganz höfliche Art und Weise. Bei uns Gläubigen ganz besonders. Weißt du, alle sind dafür, alle finden es nett. Nur keiner will das tun, was er will. Verstehst du so? Ganz höflich. Wir hören das Reden des Heiligen Geistes, das Wirken des Heiligen Geistes, aber mit diesem Jesus wollen wir nicht groß zu tun haben. Wir wollen Heilung, aber nicht den Heiler. Wir wollen Sieg, aber nicht den Sieger. Wir wollen Erlösung, Vergebung der Sünden, aber nicht den Erlöser selbst. Paulus hat sogar die Christen verleitet, wenn wir so die Bibel lesen, aufmerksam, hat die Christen verleitet, den Namen Jesus zu verfluchen. Das hat ihm sehr leid getan. In ganz Judäa hat er kaum mehr gepredigt und sich kein Mumm gehabt zu predigen. Er hat die Leute gesagt, verfluche Jesus. Dass er Bastard ist oder was er auch immer ist, verfluche Jesus. Aus dem Talmud heraus. Das hat er studiert. Das gab ja auch schon zu damaligen Zeit den babylonischen Talmud. Verfluche Jesus. Aber weißt du, der wusste nicht, was er tat. Und deshalb sagt er, der Herr Jesus, als er ihm begegnet, Saul oder Paulus, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir getan? Und wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Diese Damaskusstunde. Petrus verfluchte auch Jesus, als er sagte, ich kenne diesen Menschen gar nicht. Weißt du, der hat Jesus gekannt als Wunderheiler, als Brotvermehrer, der hat Jesus gekannt als ein Geist oder Gespenst, der auf dem Wasser spazieren geht und er ist sogar selbst mit Jesus gegangen, aber diesen Menschen kenne ich nicht so, dass er leidet. Und die Ablehnung Jesu hat eine tiefe Wirkung, auch bei uns Christen. So kenne ich Jesus nicht, dass er jetzt gebunden ist, geschlagen wird, angespuckt wird, eine Dornenkrone sich aufsetzen lässt, so kenne ich nicht. Und deshalb kommt der Herr Jesus nachher zu Petrus und sagt, Petrus, hast du mich lieb, auch so, wie ich bin, wie ich gelitten habe. Er hat gesagt, ja, mit diesem Menschen habe ich noch nie was zu tun gehabt, mit solch einem Menschen, den Leidensmann, den leidenden Knecht Gottes. Dem bin ich noch nie begegnet. Das hat er ja gesagt, verstehst du? Er hat ja nicht, im gewissen Sinne hat er nicht gelogen. Aber weil er Jesus nicht kannte, ihm wurden die Augen gehalten. Auch, ich denke nur an die Emmaus-Jünger, auch die haben ihn nicht verstanden. Die haben auch nicht verstanden. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Und Jesus steht daneben und erhält sich. Ablehnung Jesu. Alle Verfluchungen Jesu gingen von der Synagoge aus. So, und später bedrohten die Leute aus der Synagoge, die Apostel, nicht mehr im Namen Jesu zu reden, nicht mehr im Namen Jesu zu heilen, nicht mehr im Namen Jesu zu predigen. Deshalb, wer Jesus ablehnt, lehnt grundsätzlich die Erlösung Gottes ab, das Angebot Gottes. Stell dir mal, Gott gibt das Beste, was er hat, und es wird abgelehnt. Der wählt seinen Tod, seinen Untergang, sein Verderben. Der will nicht mehr leben, wenn er Jesus ablehnt. Die Ablehnung Jesu bringt Tod und Verderben. Und das ist Rebellion gegen Gott. Gott gibt das Beste und der Mensch nimmt das nicht an. Das ist die Sünde der Welt, dass sie nicht an mich glauben, sagt Jesus. Ist die Verweigerung Jesu. Wir wollen den nicht. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen nicht seinen Weg gehen. Wir wollen nicht seinen Willen tun. Nicht das glauben, was er uns offenbart hat. Wir lesen nur das Alte Testament. Nein, wir sind im Neuen Testament und im Alten Testament ist auch sehr viel von Jesus. Aber im Neuen Testament wird er ganz deutlich uns vor Augen gemalt, wie er wirklich ist. Die Ablehnung Jesu, seine Herrschaft abzulehnen und so weiter, das ist die Ursünde. Und deshalb der Heilige Geist mahnt, glaub an Jesus. Er hat alles für dich getan. Und du in den stillen Stunden, wenn du schläfst, nachts redet der Heilige Geist zu dir. Die Ablehnung Jesu ist die Ablehnung der Gnade Gottes. Du trittst die Gnade Gottes mit Füßen. Du lehnst diese Autorität Gottes ab, wenn du Jesus ablehnst. Er kam und hat Gutes getan, zu umher, hat Gutes getan, hat Kranke geheilt, Menschen, die besessen waren, hat er befreit. Die Menschen lehnen all das ab, wenn sie Jesus ablehnen. Oder dann machen sie sich eigene Götter und lehnen den Gott ab, den Gott gab uns, seinen Sohn. Aber dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Und Gott sagt einmal, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich löcherige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Das ist die Sünde, die Ursünde. Was bewirkt die Sünde? Nun, Sünde beginnt nirgendwo anders als nur in Gedanken. Die Sünde beginnt nur in Gedanken und wird in Gedanken begangen. Natürlich wirkt sich das nachher in Taten, Verhaltensweise aus, im Lebensstil. Aber zuerst einmal, die Sünde beginnt in Gedanken. Deshalb, aus dem Herzen kommt das alles raus. Mord, Lüge, Ehebruch, Diebstahl, alles miteinander. Weißt du, aus dem Herzen, und das sind die Gedanken, und aus dem Herzen kommen all diese Gedanken der Ablehnung der Sünde Gottes. In der Sünde zeigt der Mensch, indem er solche Gedanken hat, negative Gedanken, Zweifel an Gott und der Liebe Gottes und so weiter, dass er da in noch einem unvollkommenen Zustand ist. Er ist noch nicht erlöst und der Heilige Geist muss einem die Augen öffnen, das ist Jesus, den du ablehnst. Du rebellierst gegen Jesus. Und die Sünde bewirkt dann Trennung von Gott, dass du Angst hast. Du denk an die erste Sünde, die begangen worden ist im Paradies. Gott hat gesagt, von dem Baum sollt ihr nicht essen. Aber was macht unsere liebe Eva? Die geht hin, pflückt, oh, schmeckt so süß. Vielleicht war es eine Feige. Wahrscheinlich, weil sie dann Feigenblätter genommen haben, um ihre Blöße zuzudecken. Egal, was das für eine Frucht war. Und plötzlich kriegt der Mensch Angst vor Gott, obwohl Gott ihm nichts getan hat. Er hat sich an Gott versündigt, sich vergriffen. Und dann versteckte so Sünde, der Trennung, Angst. Und dann, als Gott ihn zur Rede stellt, Adam, wo bist du, was machst du? Dann sagt er, ich habe Angst vor dir gehabt. Ja, warum hast du Angst gehabt? Ja, ich habe gemerkt, wir sind nackt. Weißt du, die sind vorher die ganze Zeit nackt rumgesprungen und dann ist nicht aufgefallen. Aber jetzt, nachdem ihnen die Augen aufgegangen sind, haben sie Komplexe. Und das ist, was Sünde bewirkt, Komplexe. Aber deshalb hat Gott sie nicht gleich in die Hölle verdonnert, sondern Gott hat eine Verheißung gegeben und da wird ein Nachkomme kommen von der Eva und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Da wird Erlösung. Deshalb, wenn ein Mensch sündigt, der hat noch eine Chance, Vergebung zu bekommen. Und deshalb, der Vater hat den Sohn gesandt. Und der Sohn sandt den Heiligen Geist, dass einfach die Dinge offenbar werden. So, Sünde ist die Innenweltverschmutzung, beginnt immer im Herzen, in den Gedanken, ist eine innere Einstellung zu Jesus, pro oder contra. Da wächst es alles. Und meine Seele und deine Seele genauso speichert alles, schluckt alles. Und ich frage mich manchmal bei meinen Kindern, wir waren so entsetzt, wo haben sie das Böse her? Die konnten schimpfen und fluchen und wir haben das nicht getan. Aber die haben das irgendwo aufgegabelt, auf der Straße. Weißt du, die Menschen haben einen Geschmack für die Sünde, denn er ist schon durch die Urmenschen ganz am Anfang von Adam und Eva schon da versaut worden. Und dann wird der Rucksack immer voller und voller und voller. Und er sammelt immer mehr Schuld und dann traut er sich nicht einmal in die Kirche mehr zu gehen, traut sich nicht mehr zu beten. All das kommt aus der Angst. Du solltest, wenn du Probleme hast und so weiter, keine Angst vor Gott haben und dich vor Gott nicht genieren. Gott weiß, wie du nackt aussiehst. Nur als Beispiel. Du musst vor Gott nicht Angst haben. Er weiß, was für ein Gebilde, wie schwach du bist, wie willensschwach du bist. Gott weiß alle Dinge in deinem Leben. Du musst dich nicht verstecken vor Gott. Aber der Mensch hat Angst, fürchtet sich. Nur nebenbei. Alle Sünden werden vergeben, außer die Sünde mit dem Heiligen Geist. Und die hake ich jetzt mal ab. Ich will damit nicht weitergehen. In 1. Mose 3, Vers 15 hat Gott gesagt, ich will Feindschaft setzen, Eva, zwischen dir und der Schlange und zwischen dem Samen der Schlange und so weiter. Und der Nachkomme der Eva wird der Schlange den Kopf zertreten und ihm in die Ferse stechen. Das ist Evangelium. Erstes Evangelium von Gott selbst verkündigt. Sünde ist diese Feindschaft und ich werde Feindschaft setzen. Und das ist es. Nicht die Juden und nicht die Römer haben Jesus abgelehnt und aus der Welt geschafft. Der Teufel war es. Deshalb hat Jesus für die Juden gebetet. Weißt du, jeder Jude kann errettet werden. Der Schlimmste, der Verstockteste. Jesus hat seine Hände ausgebreitet und betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wer dieses Gebet hört, hat Vergebung der Sünden. Das Wort vom Kreuz, das ist dieses Wort, das einen rettet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Juden haben es nicht gewusst, die Römer haben es nicht gewusst, du und ich, wir haben es auch nicht gewusst. Wenn wir gelebt hätten, wir hätten genau das Gleiche getan. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Schächer, der vor 5 Minuten lästert er und flucht und sagt ja alles Mögliche, verflucht die Römer, verflucht, dass er am Kreuz hängt, dieser Schächer. Und dann fragt er Jesus, ja, warum hängst du am Kreuz? Und dann stellt sich raus, der hat nichts Übles getan. Nichts Übles getan. Und dann merkt er, wer Jesus ist. Und dann sagt er nur ein Gebet. Und du siehst, wie schnell man gerettet wird. Man muss da nicht Glaubensbekenntnis aufsagen, 5-mal Ave Maria und Vater unser beten. Also man muss einfach nur, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Das ist ein Gedankenspiel, ein kurzer Gedanke. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradiese sein, noch heute, noch an diesem Tag. So, Sünde ist Feindschaft, macht Menschen zu Feinden, Gott gegenüber und untereinander, dass die Menschen sich hassen. Das bringt Angst. Sünde bewirkt Feindschaft und der Urheber aller dieser Dinge ist der Teufel. Und der Herr Jesus, der ist heute nicht hier, auch wenn wir so schön gesungen haben, du bist hier an diesem Ort und du bist groß an diesem Ort, das ist nicht der Herr Jesus, sondern der Herr Jesus wird vertreten vom Heiligen Geist. Auch wenn es in der Bibel heißt, wo 2 oder 3 zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Weißt du, der kann nicht in jeder Versammlung sein. So viel Jesus gibt es nicht. Aber den Heiligen Geist, der Tröster, es ist gut, dass ich weggehe, der Tröster ist bei euch und der wird bei euch bleiben ewiglich. Und der Heilige Geist bringt alles zusammen, die Gläubigen. Die Sünde bewirkt also Feindschaft und auch Feindschaft gegen den Teufel. Und ich sage euch, alle Menschen hassen den Teufel. Ich wüsste nicht, höchstens ein paar Satanisten und Gruftis. Aber normalerweise alle Menschen haben ein gutes Herz, irgendwo einen guten Kern, die wollen nicht das Böse, die wollen nur in Ruhe gelassen werden, die wollen nicht Verbrecher sein. Verstehst du? Und vieles andere mehr. Die wollen nicht. Aber der Teufel verführt sie. Und sie hassen den Teufel, der sie nachher verführt hat, zu Verbrechern, Dieben und Mördern gemacht hat. Dem Satan wurde gesagt, dass einer kommen wird, der wird dich vernichten, Satan. Pass auf. Und deshalb hat er alles dran gesetzt, um die Nachkommenschaft zu vermischen. Hat er die Riesen dann gezüchtet vor der Sintflut, damit ja nicht der Nachkomme der Eva ihm den Kopf zertritt. Er hat alles Mögliche gemacht. Und da kamen die Dämonen und da kamen die Menschen, die haben sich vermischt. Und deshalb musste Gott diese Welt vernichten. Durch die Sintflut nur Noah überlebt ist. Und nach Noah ging es dann nachher wieder weiter. Da kamen wieder Riesen und da kamen wieder gewaltige Menschen. Und der Teufel hat immer wieder versucht, eine neue Rasse zu züchten, damit der Messias nicht kommt, der Erlöser nicht kommt, der Heiland nicht kommt. Aber Gott sitzt am längeren Hebel, am längeren Atem und was er sich vorgenommen hat, kommt. Und selbst, weißt du, durch David, durch diese David-Linie sollte Jesus kommen, der Messias. Auch da hat der Teufel alle Tricks angewandt, um dass die Könige sich versündigen, sich massiv gegen Gott versündigen. Und immer wieder blieb einer übrig, aus dem Hause Davids, bis Jesus kam. Und Gott hatte gesagt, auf dem Thron Davids wird einer immer und ewiglich sitzen. Und am Schluss sitzt ja Jesus Christus auf dem Thron, der Nachkomme Davids. Also irgendwo, auch wenn nur ein Junge überlebte, aber er überlebte. Gott hat seinen Weg gefunden und Gott lässt sich nicht unterbrechen von niemand, aber die Feindschaft ist da. Und du siehst, die Feindschaft ist da, wenn du Christ wirst. Der Teufel fängt an, dich zu hassen. Solange du kein Christ warst, mach, was du willst. Verstehst du? Gab dich wohl. Aber jetzt bist du Christ und Kind Gottes geworden. Jetzt hasst der Teufel, denn du könntest ein Messias sein, ein Heiland. Da sind in einem Kloster sind nur noch 3 Mönche übrig und sind schon alt und die wissen nicht, wie das Kloster, wie wird das mit uns weitergehen, so in diesem Kloster. Dann haben sie einen Weisen gefunden und haben gedacht, wir müssen den Weisen Lehrer befragen, vielleicht hat er uns einen Rat, wie wir weitermachen sollen. Dann sind sie dort hingegangen und haben ihn befragt und dann der Weise saß da und guckt sich an, dann seit wie viel seid ihr? Drei? Ja, unter euch drei ist einer der Messias. Jetzt sind sie nach Hause gegangen, jetzt habe ich gesagt, bei wer von uns drei ist der Messias? Keiner wusste. Unter euch drei. Und dann haben sie sich so einander behandelt, als wenn der Messias wäre. Und er hat den behandelt, als wenn der Messias wäre. Einer von euch ist der Messias. So, einer wird überleben, immer wieder, und durchkommen. Und so, der Teufel wusste nicht. Deshalb fragte ständig, bist du der Sohn Gottes? Bist du der Messias? Bist du der Heiland? Und er hat nicht gesagt. Jesus hat gesagt, immer nur der Menschensohn. Hat nie gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Nirgendwo. Engel haben gesagt. Oder sonst durch die Offenbarung, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat der Heilige Geist dem Petrus offenbart. Aber Jesus hat es nicht gesagt. Warum? Der hat sogar verboten, sagt es niemand, denn ich bin noch nicht verherrlicht. Und erst nach der Verherrlichung, jetzt ist offenbar, er sitzt zum Rechten der Majestät Gottes. Und Gott hat hier Feindschaft gesetzt zwischen den Nachkommen der Frau und der Schlange, den Dämonen und den Teufel oder die Unterwelt insgesamt. Deshalb werden alle anständigen und guten Menschen verfolgt, nur wegen dem einen. Der könnte ein Messias sein. Was glaubt ihr, warum Pharao hat alle Knaben ins Meer, in den Nil werfen ließ? Denn er wusste, durch die Weissagung seiner Weisen, seiner Gelehrten oder seinen Propheten oder seiner Wahrsager, er wusste, da wird ein Erlöser kommen und der wird unser Reich vernichten. Da wird ein Moses kommen, aber der wusste nicht, wie der kommt. Und Gott hat auf seine Art und Weise diesen Moses im Schloss von Ägypten gebracht. Als Knaben, die Königstochter holt ihn raus, der eine. Und du siehst, der Teufel verfolgt den einen. Der wusste, einer wird sein. Herodes hat in Bethlehem alle Knaben umbringen lassen, weil er wusste, der Messias ist geboren, der König der Juden ist in Bethlehem geboren. Wo ist er? Der Teufel ist nicht allwissend. Der weiß nur bestimmtes Maß und mehr weiß es nicht. So, die Sünde der Welt ist, dass der eine gehasst wird. Das ist die Sünde. Nicht, dass die Menschen sich untereinander hassen. Das Gute wird gehasst. Die Liebe wird gehasst, das Licht wird gehasst, die Finsternis hasst das Licht, die Lüge hasst die Wahrheit. So, die Sünde der Welt ist, dass dieser eine in jedem drin sein könnte. Du könntest Jesus haben in dir. Und das ist ein Problem für den Teufel. Christus könnte in dir wohnen. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist in dir wohnt, wohnt auch Jesus in dir. Und niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Versteht ihr, das ist so komplex. Jesus liegt in der Krippe. Der eine, der von Gott versprochen wurde. In jedem könnte Jesus sein. Und jeder könnte mit Jesus schwanger sein und Jesus austragen, den Messias. Und deshalb will Herodes alle Knaben umbringen und fragt die Weisen, wenn ihr den gefunden habt, sagt es mir. Und Gott leitet wieder um. Gott macht eine Umleitung. So geht die Geschichte Gottes weiter. Deshalb brauchen wir die Führung Gottes, damit der eine in uns, Christus in uns, nicht getötet wird. Dass Jesus uns erhalten bleibt bis zum Schluss unseres Lebens. Weißt du, haltet, was ihr habt, heißt es in der Bibel. Sobald der Teufel riecht, dass Jesus in dir lebt und wohnt und bei dir zu Hause ist, greift er dich an. Sobald er nicht weiß und nicht sicher ist, hast du Jesus. Schlaf ruhig. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Einsam wacht. Weißt du, aber sobald es offenbar wird, sobald du anfängst, dich zu sehnen, mehr von Jesus, ich möchte ihn mehr lieben, mehr verstehen, mehr dienen, plötzlich bist du ihm ein Dorn im Auge. Die Schwierigkeiten hast du, nicht wegen dir. Die Schwierigkeiten, die du hast in deinem Leben, die kommen nur wegen dem einen, der in deinem Leben ist. Das ist die Sünde. Das ist das Übel. Darum versündigen sich die Menschen so an dir, weil Jesus in dir wohnt. Satan wollte das Kneblein umbringen. Lies mal die Offenbarung. Verstehst du? Und die Frau. Und dann hat die Erde diese beiden versteckt und verborgen durch die Wasserflut. In der Offenbarung lies mal. Bis zum Schluss. Der Teufel kämpft bis zum Schluss gegen den einen Jesus Christus. Und das ist Jesus in dir. Und solange die Welt besteht, wird es diese Feindschaft geben, die Gott gesetzt hat. Die ist nicht aufgehoben, diese Feindschaft durch Golgatha, in aller Liebe. Ich trete diesen Beweis auch an, dass es nicht aufgehoben ist. Der Kampf geht weiter. Privat bei jedem Einzelnen. Gott bringt seinen Sohn in Sicherheit, immer wieder, auch in deinem Leben. Dann wirst du einsam, wirst du krank, bist du schwach und so weiter. Dann kannst du dich wieder auf Jesus konzentrieren. Manche haben Jesus vergessen so schnell. Weißt du, die sind von Jesus berührt, aber dann, der Herr sagt, verbirg dich am Bach unten und geh dorthin zu der Witwe. Und in der Offenbarung lesen wir, dass die Erde, die Natur, die Schöpfung, einfach die beide verdeckt haben, bis die Zeit der Offenbarung kommt. Und für uns kommt eine Zeit der Offenbarung. Und was wird sich offenbaren? Christus in uns. Die Wiedergeborenen werden alle offenbar werden, die Jesus empfangen haben, mit Jesus gelebt haben und dergleichen. Jesus ist das Problem dieser Welt. Bis heute. Der Teufel kämpft gegen Jesus und will mit allen Mitteln Jesus vernichten. Die Pharisäer waren ständig hinter Jesus her, damit sie irgendetwas finden, das sie gegen ihn vorwenden können. Und dann kommen sie und denken, jetzt kriegen wir den, warte mal. Und dann fragte einer der Pharisäer und Schriftgelehrten, soll man dem Kaiser Steuern zahlen? Weißt du, öffentlich, da stehen römische Soldaten, soll man dem Kaiser Steuern bezahlen? Und dann, was sagt Jesus? Gib dem Kaiser, was Kaiser, und Gott, was Gott, nachdem er die Münze angeguckt hat. Und gib dem Kaiser, und dann haben die Römer gesagt, guck, der sagt nichts Böses. Aber die Juden haben es genau verstanden, um was es geht. Dass sie dem Kaiser nichts geben sollen, die sollen nur einen Tritt geben und ihn rausschmeißen. Gib dem Kaiser, was der Kaiser verdient, und gib Gott, was Gott verdient. Gott verdient die Ehre. Gott, das ist sein Land. Kanaan, Palästina, das ist sein Land. Und das gehört Gott. Und hier hat der Kaiser nichts zu suchen. Der ist hier ein Räuber. Schmeiß ihn raus. Und dann kommt bei der Anklage, kommt gerade diese Diskussion zur Sprache. Wir haben gehört. Er hätte gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. Wir haben gehört. Deswegen klagen sie auch an. Also die Versuche, das politisch zu machen, die Sache Jesu, die Kreuzigung politisch irgendwie zu einem Skandal zu bringen. Und es ist immer gegen Jesus. Und immer die dabei saßen, diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die immer so Notiz gemacht haben. Vielleicht sagt er was, was Verkehrtes, was Unbiblisches, was Untheologisches. Oder gegen Moses oder gegen das Gesetz. Der Teufel wird alles zerstören, was Jesus in deinem Leben meint. Unter aushöhlen, untergraben und so weiter. Das ist nämlich die Feindschaft. Wegen dem Glauben an ihn leidest du so viel. Der will nicht, dass du Jesus liebst und das, deshalb lässt er dich nicht in Ruhe. Deshalb versucht er dich zu ärgern, zu stressen, wütend zu machen. Weißt du, er provoziert dich nur wegen Jesus, in aller Liebe. Und die Juden griffen, als sie dann den Herrn Jesus verhafteten im Garten Gethsemane, griffen nach Jesus. Und Jesus sagt, lass diese gehen. Die wollen von den Jüngern gar nichts haben. Da ist zwar einer nackt davongelaufen. Wahrscheinlich der Johannes, Markus, der dabei war. So, und sie brachten Jesus ans Kreuz, nicht die Jünger. Es ging um Jesus. Und weißt du, auch so, die wollen mit dir nichts zu tun haben. Aber die ärgern sich, der Teufel ärgert sich, der Antichrist ärgert sich, die Ungläubigen ärgern sich, weil Jesus in dir ist. Und der Teufel sagt, schau, wie die beten. Und lies mal beim Daniel, da wurde ein Gesetz sogar erlassen. Und ich sage euch, liebe Leute, da werden Gesetze gemacht demnächst, dass du nicht mehr in Gottesdienst gehen darfst, dass du nicht mehr beten darfst, du kannst nur noch so und so beten, dass du nichts mehr opfern darfst und. Und da machen wir ein Gesetz, 30 Tage soll niemand mehr beten, außer zum König. Und was macht unser Freund Daniel? Halleluja, Halleluja. Und preis Gott. Und die Spione sitzen alle dort unten. Und hören, was der betet und sagt. Und dann verraten sie. Aber weißt du, wenn du Gott treu bist, Gott bringt dir seinen durch. Und da heißt es, die konnten gegen Daniel nichts finden, außer sein Gottesdienst. Keine Angriffsfläche, außer sein Gottesdienst. Was verriet der Judas Ischariot? Der ist eine ganz merkwürdige Gestalt in der Bibel. Er hat auf Jesus abgesehen. Und den ich küssen werde, das ist der. Weißt du, Jesus war so allgemein, hätte jeder jüdische Junge sein können. Jeder Mann, 35 Jahre alt, das hätte Jesus sein können. Aber deshalb muss direkt von Judas Ischariot hingeführt werden. Das ist er, den ich küsse. Und Jesus ist ja so einfältig und lässt sich küssen und sagt, Freund, wie bist du zu mir gekommen? Was habe ich dir getan? Es ging um Jesus. In der Endzeit wird das ganze System dieser ganzen Welt eine Verschwörung sein gegen Jesus. Eingeführt von dem Antichristen, dass man weder kaufen noch verkaufen kann, außer man hat dieses Mahlzeichen. Weißt du, der Antichrist wird alles in Bewegung bringen, um deinen Glauben zu erschüttern an Jesus. Du kannst religiös sein, kannst in die Kirche gehen, kannst singen, kannst beten, kannst Kirchensteuer bezahlen. Nur eines nicht, nicht an Jesus glauben. Was glaubst du nur, die Freimaurer, wenn du genau nachgehst, so vor ein paar Jahren, als die charismatische Bewegung aufbrach, haben Freimaurer, Liederschreiber oder Songwriter Geld gegeben, damit sie ein paar Sachen aus ihren Liedern, aus den christlichen Liedern in der Gemeinde, was die Christen singen, entfernen. Das ist das Kreuz, das ist das Blut und der Name Jesus. Verstehst du? Und wenn du moderne Kurse von heute anguckst und so weiter, da ist nicht mehr viel von Jesus drin. Da wird nicht mehr der Name Jesus gepriesen, da wird auch das Kreuz nicht gepriesen und da wird das Blut Jesu nicht gepriesen. Nun, du kannst nicht alles auf einmal singen, aber das ist entfernt. Und deshalb sind so viele Christen powerlos. Denen fehlt der Schmalz und Pep, weil Jesus nicht mehr drin ist. Und das, was er getan hat, sein Blut. Und im Blut ist das Leben. Verstehst du? Sein Blut. Es wird sogar verboten werden, vielleicht Abendmahl zu feiern, weil das ja sein Blut ist. Und deshalb sind die Katholiken, Entschuldigung, Gott möge sie segnen, deshalb sind die Katholiken, denen wir das Blut vorenthalten. Nur die Hostie kriegt der Gläubige, der Christ, aber das Blut, das kriegt nur der Priester. Das schlürft er aus dem Kelch. Verstehst du? Aber das ist mein Blut und das ist mein Fleisch. Und selig seid ihr, wenn ihr daran teilhabt, sagt Jesus. Du siehst also, dem Volk wird es vorenthalten. Nur der Priester. Gut, es gibt vielleicht einige Gründe und einige Erklärungen. Man kann das nicht allen geben. Ansteckung und. Ich weiß, auch als wir hier in Kreuzberg anfingen, da kam, weil wir bei den amerikanischen Soldaten anfingen, unsere Gemeindearbeit, und dann kam, also unser Soldaten von der Armee, kam jemand und hat mich aufgeklärt und gesagt, also hören Sie, Herr Matudis, unsere Soldaten, amerikanische Soldaten, dürfen nicht am Abendmahl teilnehmen aus dem Kelch, nur Schnapsgläser. Weißt du, in aller Liebe, weißt du, ob du was aus dem Schnapsglas trinkst oder aus dem Kelch trinkst, ist einerlei. Aber wegen Ansteckung, wegen AIDS und was so alles da gesagt worden ist, weißt du, ich mag den Kelch. Das ist etwas Familiäres. Verstehst du, und Schnapsgläser ist auch was Schönes, hat auch eine tolle Sache, dann nimmt man das in der Hand und alle auf einmal, wenn man das einnimmt, ist auch was Schönes. Aber normalerweise biblisch, und Jesus nahm den Kelch und alle haben da draus getrunken. Aber du siehst, da kommen Vorschriften, dann kommt ein Offizier und sagt, Herr Matudis, entweder wir werden unseren Soldaten verbieten, in Gottesdienst zu kommen, oder sie führen Schnapsgläser ein. Dann für Deutsche haben wir einen Kelch gehabt und für die Amis haben wir dann Schnapsgläser gehabt. Na, wir haben dann Kompromisslösung gemacht, einmal so und einmal so. Und dann im kleineren Kreis aus dem Kelch und wenn die Christen da waren, dann andersrum. So, der Teufel hat auf Jesus abgesehen, auf sein Blut und auf das Kreuz. Was glaubst du, warum die Moslems so gegen das Kreuz wettern? Das ist nämlich das Zeichen, nicht nur für Christentum. Hier hat Jesus gelitten. Das ist ein Zeichen, warum die Juden dagegen wettern. Also das Kreuz muss weg. Aus dem Gerichtssaal, aus der Amtsstube, dass sogar British Airways, also diese Fluglinie, sogar verboten hat, stattdessen ein Halsband mit Kreuz zu tragen, denn mit uns fliegen ja auch Moslems und dergleichen. Weißt du, das Kreuz aus dem Weißen Haus, das Kreuz wird entfernt. Soweit sind wir. Wir alles christliche Weihnachtsbaum, verstehst du, wird entfernt. Also da erinnert nun nichts mehr an Jesus, an seine Geburt, an sein Kommen. Es geht um Jesus. Der hat hier nichts zu suchen. Und das ist die Feindschaft. Ich will Feindschaft setzen und die wird immer größer in der Endzeit. Immer massiver. Und es wird so unmerklich gehen, dass du gar nicht merkst, wo ist das Kreuz geblieben? Wo ist das geblieben? Und wo ist dies geblieben? Und dann wird ein offener Hass ausbrechen gegen Jesus. Diese Feindschaft ist von Gott zugelassen, von Gott gewollt. Da kristallisiert sich die Sache. Denn zuerst muss alles wachsen und dann wird es in der Endzeit offenbar werden. Es ist von Gott gewollt. Und alles ist gegen den Sohn Gottes gerichtet. Das ist diese Sünde, dass sie ihn nicht mögen. Dich mögen sie. Die wollen dich als Stimmvieh bei der nächsten Wahl. Verstehst du, aber sie wollen Jesus nicht. Auch wenn sie dann christlicher Verein und was weiß ich, CDU und CSU, wenn so alles so christlich ist, die können das alles entfernen. Es geht um Jesus, den Geist Jesu, den Sinn Jesu. Die Welt, und du siehst, die Welt reagiert negativ. Du kannst über Wetter sprechen, du kannst über Allah sprechen, du kannst über Krishna sprechen, du kannst über alle möglichen sprechen, aber sag Jesus, dann gehen die Jalousie runter. Sprich über Jesus. Da gehen die Jalousie runter. Plötzlich kommt Sendepause, wird alles still. Die Welt will nicht, dass er regiert. Die Welt will sich nicht ihm unterordnen. Aber die Bibel sagt, und alle Zungen werden bekennen und alle Knie werden sich beugen vor diesem Namen Jesus. Und es kommt, früher oder später. Denn er wird kommen auf dem Ölberg und alle Menschen werden ihn sehen. Und es geht ganz schnell, CNN, da ist der Schuss noch gar nicht gefallen, da haben sie schon die Nachricht verbreitet. Und es wird so schnell gehen, über Satelliten und plötzlich die ganze Welt wird erfahren, er ist gekommen, dieser Messias, dieser Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte. Aber die Juden wollten nicht, dass er König ist. Und das, es ist interessant, wie blöd die Juden waren damals, die hohen Priester, wie blöd die waren. Eigentlich, die waren damit gar nicht einverstanden, die Juden, als die zu Pilatus gehen und sagen, Pilatus, wir haben keinen König, wir haben nur den Kaiser. Und der sagt sich und gibt sich aus als König. Wir haben keinen König. Und dann hat der Pilatus gesagt, den schreibe ich ins Stammbuch. Jesus von Nazareth, König der Juden. Wir haben keinen König. Das ist, wir gehören nur dem Kaiser. Und die haben natürlich auch den Preis bezahlt. Dann kam Titus und das Blut ist in Strömen geflossen, das jüdische Blut, als Jerusalem 70 nach Christus fiel. Jesus starb als der abgelehnte, verworfene König der Juden. Und wenn du das, die Buchstaben zusammen addierst und weißt du, was da draus kommt für ein Wort? Jahwe. Sie haben Jahwe gekreuzigt. Denn Gott Israels, Jesus, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Muss vorstellen, das ist es, das ist die Sünde der Welt. Sie haben ihn nicht aufgenommen. Das ist das Übel, diese Verfehlung und dieser Treuebruch. Gott sandte seinen Sohn und das ist das Verbrechen, dieses Missetat. Sein Sohn wurde abgelehnt. In Lukas Kapitel 19, Vers 27, durch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König werde, bringt her und macht sie nieder. Es geht um die Weingärtner, wo dann der Sohn geschickt wird zuletzt und so weiter. Die werden niedergemacht, alle, die Jesus ablehnen. Warum? Sie haben es abgelehnt. Jeder Mensch kann gerettet werden. Die Gnade Gottes gilt für alle Menschen. Jesus starb für alle Menschen. Aber der Mensch muss Jesus annehmen. Das ist die einzige Bedingung, die Gott erwartet. Du musst nur akzeptieren, ja, Herr. Für die Juden ist Jesus umsonst gekommen, nach der Geschichte, Lukas 19, Vers 27. Er starb für sie umsonst, hat sich umsonst für sie geopfert. Das ist die Sünde. Gott opfert seinen Sohn umsonst. Und auch für die Welt, die ihn ablehnen. Und darum sind sie Feinde des Kreuzes. Und das ist die Sünde, dass Menschen Feinde des Kreuzes geworden sind. In Philipper Kapitel 3, Vers 18 und folgende Verse. Da schreibt Paulus an die Philipper, nette Menschen, fröhliche Menschen, Freude am Herrn, das ist unsere Stärke und so weiter. Gebefreudige Gemeinde, eine missionarische Gemeinde. Aber den Leuten schreibt Paulus etwas, das ist sehr interessant. Er schreibt, denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es noch einmal, unter Tränen, muss der Apostel Paulus schreiben, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Das ist die Ablehnung. Das ist die Sünde. Feinde des Kreuzes Christi. Und ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist eine Schande. Sie sind irdisch gesinnt, sind Feinde des Kreuzes. Das ist die Sünde. Weißt du, das können Christen sein. Und der Brief an die Philipper ist an gläubige Menschen geschrieben worden. Sind Feinde des Kreuzes. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, schreibt er weiter, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das passiert. Er kann dir untertan machen, aber Gott zwingt nicht. Geh auf die Knie, bitte. Ich werde nie vergessen, eine liebe Schwester in Heilbronn, Gott segne sie. Aber ich besuche sie und Und da ist der Mann dabei, der Mann ist nicht gläubig. Dann sagt er, ich sage nicht den Namen, aber so und so, fall die Hände, Pastor will beten. Verstehst? Und der Bruder natürlich, also ist inzwischen auch Bruder in Christus geworden, natürlich, brav, falle die Hände. Aber weißt du, so wird Christus uns nicht zwingen. Fall die Hände, geh auf die Knie, bete. Nein, er hat die Macht. Er könnte, alles ist ihm untertan. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber er will Freiwillige haben. Gott will Freiwillige haben, nicht Gezwungene. Deshalb sind wir auch eine freie Kirche. Und ich werde nie Sklave von irgendeiner Organisation werden. Wir sind frei. Freie Bürger. So, was habe ich denn gelesen hier? Also, da kann sich alles untertan machen. Das macht er auch. Und es gibt viele Feinde des Kreuzes. Weißt du, das ist die Sünde der Christen, Feinde des Kreuzes. Du sagst, nein, ich liebe das Kreuz, ich trage als Amulett. Und sonst, weißt du, das hat noch nichts zu sagen. Ob du am Hals oder sonst irgendwo das Kreuz trägst, ist okay. Und ich werde Feindschaft setzen. Und das ist die Feindschaft, die Gott gesetzt hat damals im Garten Eden, nach dem Sündenfall. Und ich werde Feindschaft setzen, bis die Versöhnung stattfindet, bis die Feinde alle versöhnt sind, Gottes Feinde, bis die Gottes Freunde geworden sind. Römer Kapitel 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, wir sind versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Und wie viel mehr werden wir jetzt selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt worden sind. Also noch Zukunftsmusik, versöhnt worden sind. Alle Feinde Christi sind auch Feinde des Kreuzes. Alle Feinde Christi sind auch Feinde des Kreuzes. Und die Christus nicht mögen, die werden auch das Kreuz nicht mögen. Und weißt du, was das heißt? Kreuz ist den alten Menschen kreuzigen. Was gesagt Christus? Wer mir nachfolgen will, der nehme das Kreuz auf sich und folge mir nach. Feinde des Kreuzes tarnen sich, sie geben sich fromm aus, beten dreimal am Tag, veranstalten Kirchentage, Konferenzen oder sonst noch was, sind religiös, aber sie sind Feinde des Kreuzes. Sie geben sich christlich, sogar ja sehr fromm, aber wenn es darauf ankommt, tu das, was der dir sagt. Oder das alte Wesen in den Tod zu geben, dann verleugnen sie Jesus. Sie würden sich verbieten lassen, Feinde Christi zu nennen. Also, was fällt ihnen ein? Atheist oder Heide zu sein? Wir sind keine Heiden und wir haben keine Heiden, aber wir haben so viele Antichristen. Das Heidentum ist überholt durch die Christianisierung. Was wir heute haben, sind Heiden und sind Antichristen. Feinde des Kreuzes, Feinde Christi. Sie leben nicht so, wie Jesus gelebt hat. Sie glauben an Jesus, mit dem Kopf, mit dem Verstand, alles da. Sie glauben, dass Jesus existiert hat und sie sind gute Menschen. Die ganze Geistlichkeit von damals war antichristlich, weil sie Jesus abgelehnt haben. Die ganzen Schriftgelehrten, Pharisäer, Sadduzäer und die ganzen Ältesten, sie waren alles Feinde Christi. Sie haben Christus abgelehnt. Wir wollen nicht. Auch Pilatus und Herodes waren und seine Anhänger, seine Mitarbeiter, die waren alles Feinde Christis. Weg mit diesem. Auch die Leute in Gadara, da wo Jesus mit dem Schiff rüberfuhr, wo der Sturm da auf dem Wasser passierte, wo er dann die Schweine in den Abgrund geschickt hat oder erlaubt hat, dass sie geschickt werden. Da kamen die Leute von Gadara und sagten, geh aus dieser Gegend, sonst haben wir keine Schweinerei mehr hier. Dann ist niemand mehr hier, wo die Schweine züchtet. Die Nazarener, was haben die gemacht? Das waren auch Antichristen. Als Jesus sagte, der Geist des Herrn ist auf mir und hat mich gesalbt zu predigen den Armen das Evangelium, den Gefangenen Freiheit und so weiter, Aussätzige zu reinigen, blinde Sehen zu machen, dann wollten sie ihn umbringen und den Abhang hinunterstürzen. Auch das ist Feinde Christi. Sie waren Feinde Christi. Also die Feindschaft Christi geschieht von außen, bei ungläubigen Menschen. Petrus war ein Feind des Kreuzes. Petrus war nicht ein Feind Jesu Christi. Er war ein Freund, ein Apostel Jesu Christi, aber er war ein Feind des Kreuzes. Als damals um die Kreuzigung ging, als er hörte, Jesus wird leiden, was hat er gesagt? Meister, das widerfahre dir nicht. Weißt du, da muss er sogar noch gescholten werden. Satan hinter mir, red nicht so dummes Zeug. Du siehst, er war ein Feind des Kreuzes. Und man kann auch fromm sein und Apostel sein und ein Feind des Kreuzes werden. Das widerfahre dir nicht. Er war kein Feind Christi, er war ein Feind des Kreuzes. Und wir haben solche und solche Feinde, Kreuz und so weiter. Die Ablehnung Jesu, das ist die Sünde, auch im christlichen Lager, Feind Jesu Christi zu sein. Im Garten Gethsemane hat sogar unser lieber Bruder Petrus ein Schwert sich eingesteckt. Heute würde ich sagen, eine Maschinenpistole, ein Gewehr oder irgendwas anderes, um Jesus zu verteidigen. Du siehst also, er war bis im Garten Gethsemane, bis da das Ohr abgeflogen ist, bis zu diesem Augenblick war er ein Feind des Kreuzes. Das widerfahre dir nicht. Er distanziert sich von Jesus, als er angesprochen war. Du warst ja auch mit diesem leidenden Jesus. Weißt du, es war so schön, dem segnenden Jesus zu dienen, dem krankenheilenden Jesus zu dienen, dem wunderwirkenden Jesus zu dienen. Aber diesen leidenden Jesus und so viele, sobald es an die Haut geht, ans Eingemachte geht, werden Feinde des Kreuzes. Das geht so schnell. Passiert mir und dir und uns allen. Sobald es ans Eingemachte geht, da verflucht er sich selbst. Er wollte mit diesem Jesus nichts zu tun haben, mit seinem Kreuz. Alle Jünger waren Kreuzesfeinde. Alle Jünger, sie sind alle weggelaufen, keiner wollte ihm beistehen. Nur vielleicht der Johannes ein bisschen, der blieb bis zum Schluss unterm Kreuz. Und die Maria, Mutter Maria. Aber sobald es ans Leiden ging, da sind sie geflohen. Ein Feind des Kreuzes war dieser Jüngling, der wollte dabei sehen, was passiert im Garten Gethsemane, was dort abläuft. Und als sie dann ihn greifen wollten, floh er, hat alles Unterhose und alles fahren lassen und war weg. Nackt, heißt es, ist er geflohen. Feinde des Kreuzes waren jene, die nach Emmaus gingen, diese beiden Brüder. Und Jesus nennt die Toren, ihr Toren und trägen Herzens. Es musste alles geschehen, ihr Toren, ihr Dummköpfe, auf Deutsch gesagt. Alle diese waren keine Feinde Christi, aber die waren Feinde des Kreuzes. Dieser kleine, feine Unterschied, Feinde des Kreuzes. Sie mochten Jesus, sie liebten Jesus, sie waren mit Jesus dabei. Sie mochten seine Wunder, wie er predigt und wie er lehrt, seine Worte, sie haben gern geschluckt. Aber als es ans Eingemachte ging, waren sie Feinde des Kreuzes. Feinde Christi sind außerhalb zu suchen und die Feinde des Kreuzes sind innerhalb der Jüngerschar zu suchen, unter den Christen, den Gläubigen, den Nachfolgern Jesu. Und das Kreuz ist, was trennt. Das Kreuz ist, was trennt. Die Jünger Jesu waren gehasst von der Welt, von den Feinden Christi, und sie mussten das Kreuz erdulden. Eine Ausnahme bildet noch der Judas. Der Judas pendelt hin und her, und pendeln ist gefährlich. Okkultisten und Spiritisten pendeln und so weiter haben dann mit. Aber Judas ist so ein frommer Pendler. Weißt du, er geht zu den Feinden Christi, ist aber auch ein Feind des Kreuzes. Und er will nicht, dass Jesus ans Kreuz stirbt. Und dass er merkt, dass Jesus diesen Weg gewählt hat, dass er sich entschieden hat, ich sterbe, dein Wille geschehe, Vater, er hängte sich. Aus Verzweiflung. Die ganze Apostelgeschichte ist voll von Feinden Christi. Die ganze Apostelgeschichte. Die Obersten des jüdischen Volkes. Sie haben ihr Zeugnis der Christen verworfen. Wir wollen diesen Jesus nicht. Bitte hört doch auf, Jerusalem zu versauen mit dem Jesusnamen. Saul von Tarsus war so einer. Ein Feind Christi. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Herodes, Simon Magnus, Elimas, ein Zauberer. Oder die Leute von Lystra, auch die Obersten in Philippi, als da dieser böse Geist ausgefahren ist aus dem Mädel. So, wir finden überall außerhalb, wo Christen gewirkt haben, Christen gepredigt haben, wurde Jesus abgelehnt. Feinde Christi. Diese waren immer wieder Feinde. Und dann ist der Jüngerkreis. Und Jesus sagt, oder Gott sagt, ich will Feindschaft setzen. Und diese Feindschaft wirst du überall finden. Überall in alle Kreise, in allen Gruppen, christlichen Gruppen. Die Feindschaft gegen das Kreuz und den Gekreuzigten. Und deshalb sagt Paulus, und da verstehst du vielleicht die Predigt etwas besser, ich möchte nur Christus den Gekreuzigten predigen. Nicht nur, dass ich nur den Gekreuzigten predige, das ist auch wichtig, aber Christus den Gekreuzigten. Und ich will nichts anderes kennen. Das Kreuz ist eine Torheit, ein Ärgernis und uns eine Gotteskraft. Gläubige haben nichts gegen Jesus. Da stimmen wir alle überein. Aber sobald es ans Kreuz geht, haben wir eine Ablehnung. Oh Gott, geh zum anderen, der Nachbar, zeig's ihm, sag's ihm, aber verschone mich, lieber Florian. Verstehst du? Verschone mich. Der natürliche Mensch ist leidenscheu. Lass uns ganz ehrlich sein. Der flieht, sobald er vom Kreuz was hört oder sobald er merkt, es wird schwierig. Wir haben in der Bibel auch den Johannes Markus, der geht mit Paulus, hört, jetzt machen wir eine Missionsreise, ich bin dabei. Aber dann geht es ein bisschen bergauf und ein bisschen bergab und dann wieder bergauf und der Paulus geht nicht langsam, der ist so ein Treiber. Und dann heißt es von ihm, da kriegt der Paulus sogar noch Schwierigkeiten mit dem Barabbas und so weiter. Also Markus sagt, ich kann nicht mehr. Weißt du, das ist ein feines Bibel gewesen. Studiert, intelligent, klug, hat ja das Markus-Evangelium geschrieben. Ein reicher Sohn einer reichen Familie, denen hat ja das Gemeindehaus gehört, dort am Söller. So, oh, der treibt uns. Nachher, Paulus schreibt nachher, Markus ist mir auch ein Segen geworden, nachdem er auch ein bisschen ruhiger geworden ist. Aber du siehst, das Kreuz, dem ist es zu hart gewesen. Oder Paulus schreibt an einer Stelle, sie haben mich alle verlassen, ich musste allein mich verteidigen vor dem Kaiser oder sich auf den Kaiser sogar berufen. Ihm ging es genauso wie Jesus. Sobald es ernst wird, sind wir Feinde des Kreuzes. Ich muss sterben. Ich werde nie vergessen, mal in der Kinderstunde, in der Sonntagsschule, in der Gemeinde, mein Enkel hier, mein Sohn musste zu den Lehrern, zu der Kindergärtnerin gehen und fragen, wurde bestellt, was ist mit ihrem Sohn? Denn der hat überall erzählt, ich muss sterben. Nein, ich muss gekreuzigt werden, ich muss sterben. Denn der hat so das zu Herzen genommen in der Sonntagsschule, dass wir sterben müssen und gekreuzigt werden. Hat er überall erzählt, ich muss sterben und ich werde gekreuzigt. Und dann musste mein Sohn es nochmals erklären, dass es gar nicht so dramatisch ist. Es ist nur eine Redewendung in der Bibel, dass wir gekreuzigt werden müssen, bis der das kapiert hat. Und wir denken auch manchmal, oh, ich muss gekreuzigt werden. Und dann müssen andere dich nur aufklären, wie das geht und was da alles so auf sich hat. Weißt du, die ganzen Angriffe, die Paulus unterwegs auf seinen Diensten gehabt hat und seinen Reisen gehabt hat, das war nicht, weil er Paulus war und dass er jetzt Christentum predigt. Nein, er hat Christus den Gekreuzigten gepredigt und er hat für Jesus gelitten und er wurde nur deswegen angegriffen und so miserabel behandelt. Weißt du, wenn er Moses da verkündigt hätte und das Gesetz und wir, unser jüdisches Volk, unsere jüdische Nation ist von Gott begnadigt und auserwählt, die Welt zu beherrschen. Wenn er das gesagt hätte, dann wäre er ein prima Kerl gewesen. Aber er predigt Christus, den Gekreuzigten. Da ist nichts zum Herrschen. Da ist nichts zum Kommandieren. Da ist nichts mehr zum Triumphieren. Weißt du, Christus ist mein Herr und ich muss dienen. Ich bin ein Sklave Jesu Christi, ein Knecht, ein Diener Gottes. So sagt er. Es gibt Feinde Christi und Feinde des Kreuzes. Die einen außen und die anderen innen drin. Insider und Outsider. Und beide Formen sind Ablehnung Jesu. Beide Formen. Du wirst Jesus nicht ablehnen als Christ, aber du wirst, sobald es an dich, an deine Haut geht, an deine Finanzen, an deine Gesundheit geht, weißt du, Gott testet. Liebst du mich? Denk nur den Hiob, verstehst du? Der Hiob wurde getestet nur wegen Gott. Der wurde nur wegen Gott geschlagen. Wegen Gott hat er gelitten. Ja, den kannst du segnen, aber nimm ihm alles weg. Und dann sagt der Teufel, da wirst du sehen, ob er dir noch dient. Der wird dir im Angesicht absagen. Und so ist es auch hier. Der Teufel möchte alles in die Bewegung bringen und alles bewegen, dass du diesen Jesus ablehnst, absagst. Dann versucht er dich zu verführen, wenn er nicht anders kann. Dann versucht er dir den Kopf zu verdrehen. Und man will einen heilenden Jesus haben. Verstehst du? Wenn über Heilung geht, sind alle da. Aber wo es heißt, dann lass uns Buße tun, lass uns in uns sich kehren, lass uns ernst machen im Glauben. Und Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und muss sterben. Anders kann er gar nicht aufgehen. Aber, lieber Gott, gibt's nicht anders. Kannst mich nicht anders befruchten und anders Wurzeln schlagen lassen. Kannst nicht anders, gibt's nicht andere Möglichkeit. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Denk an Garten Gethsemane. Vater, wenn es dein Wille ist, und Jesus betet dreimal dieses Gebet. Vater, wenn dein Wille ist, nimm das Kreuz weg. Entferne. Lass mich anders sterben. Und der Teufel hat versucht, alles Mögliche Jesus anzudrehen. Und dann, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Man will einen befreienden Jesus haben. Weißt du, Befreiungsgottesdienst. 1, 2, 3, du bist frei. Das ist fein. Aber die Befreiung passiert durch Zerbruch. Weißt du, wir werden durch Zerbruch befreit. Der Josef in Ägypten, der junge Bursche, der im Potiphas Haus war, wurde so zugesetzt dort bei der Frau, von der Frau Potiphar: Herr, erlöse mich von diesem Weibstück. Mach mich frei, Herr Jesus, mach mich frei. Irgendwie lass was passieren. Und weißt du, was da passierte? Er kam ins Gefängnis. Und da war er frei. Und er musste nie mehr zu der Frau Potiphar ins Haus Potiphar. Im Gegenteil, jetzt musste Herr Potiphar ihm den Becher reichen. Denn er war Mundschenk. Verstehst du, es ist genau umgekehrt. Weißt du, wir müssen nur standfest bleiben. Unerschütterlich bleiben. Und der Segen wird kommen, früher oder später. Dann werden die Leute dir den Becher reichen und das Tablett. Weißt du, wir wollen alle den segnenden Jesus, den glorreichen, mächtigen Heiland, aber den demütigen Heiland. Verstehst du, bin ich Fußabstreifer für alle? Verstehst du, und das ist nämlich, weißt du, Jesus erzählt eine interessante Geschichte. Wenn dich jemand auf eine Backe haut, biet ihm auf die andere. Und weißt du, viele denken, man muss sich prügeln lassen. Nee. Aber es ist ein Zeichen, ein Sklave, wenn der von seinem Herrn einen Watschen bekommen hat, eine Ohrfeige auf Bayerisch. Verstehst du, wenn er eine Ohrfeige bekommen hat, dann heißt es, hau ab, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, du bist frei. Das ist es, dann biet auf die andere Seite, dass du wirklich frei bist. Weißt du, man will den heilenden, segnenden, befreienden, glorreichen Christus haben, aber wer will den Gekreuzigten haben? Und deshalb sagt Paulus, wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Den Gekreuzigten. Wenn du den Hebräerbrief studierst, wir haben da die Bibelschule, kannst es im Internet anklicken oder kannst hier bei uns kaufen, den Hebräerbrief, wir haben dort diese Lektion durchgearbeitet und der Zustand der Hebräer wird dort im Hebräerbrief geschildert und das ist eine Feindschaft gegen Christus und eine Feindschaft gegen das Kreuz. Beides ist kombiniert im Hebräerbrief. Und sie sind nett, verstehst du, wir haben einen hohen Priester, wir haben das und wir haben das und so weiter, aber es sind Feinde des Kreuzes, wenn du dort aufmerksam studierst und liest. Feinde des Kreuzes, sobald es ans Leiden geht. Und dann schreibt er im 11. Kapitel, schreibt der Hebräerbrief, schreiben wir haben eine Wolke von Zeugen. Und die Wolke von Zeugen ist, die einen haben es erreicht. Und wir möchten alle bei diesen sein, die was erreicht haben. Noah, Abraham, all diese, die haben großartige Sachen erreicht, Moses. Aber dann die andere Hälfte sind genauso viel, die haben nichts erreicht. Und sie sind trotzdem im Glauben geblieben, denn sie sahen die ewige Belohnung. Was nützt es, wenn du hier durchkommst und in der Ewigkeit nichts hast? Aber die, da wurden zersägt, da wurden zerhackt, wilden Tieren vorgeworfen. Weißt du, ist was ganz Tolles, den Löwen Rachen zu verstopfen, Feuerskraft auszulöschen, denk an diese drei Jünglinge im Feuerofen. Aber es ist nicht, hinterher, weißt du, da, Halleluja, Gott ist groß, hat mich bewahrt vor dem Löwen, hat mich bewahrt vor dem Feuer. Aber weißt du, was vorher alles passiert? Da wirst du ausgelacht, da musst du stramm stehen, der Ofen wird 7-mal heißer gemacht. Denk an die drei Jünglinge und die Burschen bleiben stehen. Da wird Musik, Pauken und Trompeten, alles Mögliche aufgeboten. Noch einmal. Und wir ziehen noch einmal. Jetzt, es ist eure letzte Chance. Fallt nieder oder ihr geht in den Ofen. Wir wollen immer, dass dieses glorreich, aber dass vorher immer Preis bezahlt wird. Feinde des Kreuzes. Das ist die Sünde. Jesus ablehnen. Es geht immer um Jesus. Um die Sache Gottes. Um seine Ehre. In Philipper Kapitel 3, Vers 17 bis 21, liest es zu Hause durch. Weißt du, das sind keine Leute, die außerhalb der Gemeinde sind, sondern Gläubige in der christlichen Gemeinde. Und sie waren, Paulus muss ihnen vorhalten, unter Tränen Feinde des Kreuzes. Sie sind Feinde des Kreuzes. Sie haben Mission unterstützt, sie liebten Jesus, bekannten Jesus, opferten auch gerne, aber im Herzen waren sie leidenscheu. Und sobald sie irgendwo das Knistern gehört, pssst, Gestapo kommt. Verstehst? Gleich in Panik, untertauchen, still sein, ja, niemand ärgern. ja, nicht irgendwie noch was sagen. Sie waren irdisch gesinnt, leidenscheu. Wenn du an etwas hängst, bist leidenscheu. Lass dich nicht imponieren von Leuten, und ich sage jetzt ein paar Wahrheiten, die mir groß geworden sind. Lass dich nicht imponieren von Leuten, die groß von Jesus reden und Jesus proklamieren und ja, was wir Jesus tun und von Jesus begeistert sind, von Jesus singen. Lass dich von diesen Leuten nicht imponieren. Warte ab, wie reagieren sie, wenn Schwierigkeiten kommen? Puh! Wo sind sie dann? Wie reagieren sie, wenn sie das Kreuz sehen? In welche Richtung laufen sie da? Warte ab, wenn Leiden kommen, wenn Trübsal auftritt, wenn sie in Bedrängnis kommen, wenn es hart ergeht. Wie heißt es in diesem Lied? Lasst uns feste stehen, auch wenn es uns hart ergeht. Wenn Stürme toben, da siehst du, wo die lieben Geschwister sind. Wenn die Anfechtung kommt, wenn es ans Eingemachte geht. Und Geschwister, wenn die Prophetie sich nicht erfüllt, nach 10, 20 Jahren immer noch nichts. Und vielleicht war es auch gar nichts. Weißt du, wir denken manchmal, die Prophetie, die muss sofort Schlag auf Schlag passieren. Und es kommt genau das Gegenteil. Schau die ersten Christen. Ich bin überzeugt, damals sind viele schwach im Glauben geworden. Oh, der Heilige Geist ist gekommen. Wir sind erfüllt worden. Jesus ist in den Himmel gefahren. Der Heilige Geist ist gekommen. Und dergleichen. Das ging alles ruckzuck. Große Erweckung. Tausende bekehren sich gleich. Und jetzt alles verkaufen. Weißt du, und gleich Kommunisten werden oder Sozialisten, alles verkaufen, alles gemeinsam, eine Suppenküche, und du siehst, was da passiert, und der Herr ist nicht gekommen und ist bis heute noch nicht gekommen. Und dann kam Verfolgung, statt dass der Herr kommt, kam der Teufel. Verstehst du, die Christen wurden zersprengt in alle Richtungen. Wo ist die Verheißung von der Erweckung, von diesem großen Feuer? Weißt du, Leute reden gerne von der Erweckung, aber das Kreuz kommt als erstes. Dann, und Leute, die stabil geblieben sind, die standfest geblieben sind, die werden dann die Frucht ernten. Die werden sehen. Leute bekehren sich. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Heißt nicht, was wir im Kopf was festhalten, sondern Glaube an den Herrn Jesus heißt, lebe mit Jesus. Lebe den Glauben aus. Und dann werden deine Kinder, deine Familie, deine Enkelkinder und was weiß ich noch, Generationen dazukommen. Leb einfach. So, lass dich nicht imponieren von Leuten, die groß da begeistert vom Heiland reden. Warte ab, bis mal das Gegenteil eintritt. Bis sie angefochten werden. Warte mal ab. Da werden sie alle zu Feinden des Kreuzes. Demos hat die Welt lieb gewonnen. Markus ist heimgegangen, verstehst du, und macht wieder woanders. Warte ab, bis dunkle, trübe Tage kommen. Wenn es plötzlich nichts mehr geht. Wir brauchen Leute wie Simon von Kyrene, der das Kreuz nimmt, ohne Diskussion, ohne Wenn und Aber. Nicht einmal weiß, was dieser Mann da getan hat. Ohne Widerspruch, ohne Murren und Meckern. Wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht, der macht es. Auch wenn er nicht weiß, dass gerade Jesus mit dabei am Kreuz auf der anderen Seite hängt. Also der geht, der trägt das Kreuz, rebelliert nicht. Der bleibt dem Herrn Jesus treu, verlässt den Herrn nicht, verrät ihn nicht, verleugnet ihn nicht. Ich kenne den nicht. Weißt du, ich predige ein Evangelium, dass du auch von der anderen Seite Christus kennenlernst. Nicht nur Glorie, 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 Halleluja. Auch wenn es Pfui Teufel heißt. Ja. Auch wenn es nichts läuft. Auch wenn schwere Wege in deinem Leben eintreten. Und die treten ein. Und dann zeigt sich, glaubst du? Bist du immer noch dabei? Oder sagt dir eine Stimme, sag deinem Gott ab. Feinde des Kreuzes. Weißt du, wenn die schweren Wege auftauchen am Kreuz, da werden alle geprüft, wie ernst unser Glaube ist. Ist dein Glaube wirklich echt durchs Feuer geläutert? Und selbst die Philipper, die waren nicht ganz gefeit der ganzen Geschichte. Sobald sie Gefahr rochen, war schon wieder Feindschaft gegen das Kreuz, Feinde des Kreuzes. Auch lieber Bruder Petrus. Das, weißt du, das, sogar, und das ist das Schöne an der Bibel. In der Bibel stehen auch Schandtaten. Und die Schandtaten von Petrus. Und eine Schandtate steht, da steht in Galater Kapitel 3, Vers 19. Petrus heuchelte. Weißt du, Petrus war sonst ein messianischer Jude, verstehst du? Deshalb, weißt du, man, Man kann nicht Wasser auf beide Schultern tragen. Er gehörte zu der judenchristlichen Gemeinde. Der Herr hat ihn geführt, dass der Cornelius zum Glauben kam. Gott hat ihn wunderbar geleitet. Aber da passiert was. Da kommt eine Gruppe, eine Delegation aus Jerusalem, aus der Gruppe von Jakobus. Und der war so der Bruder des Herrn. Verstehst du, der Bischof von Jerusalem. Der kommt und plötzlich heuchelt er und setzt sich mit seinem Bruder Barnabas auf der anderen Seite zu den Juden. Zuerst hat er am Tisch gegessen und gejubelt und gejauchzt. Und Petrus heuchelte. Petrus wurde zum Feind des Kreuzes. Zuerst ein echter messianischer Jude und jetzt ein Heuchler. 2000 Jahre noch, immer noch in der Bibel, dass sie noch nicht entfernt haben, das aus der Bibel. Aber es zeigt uns, weißt du, das ist menschlich. Sobald da so Brüder kommen oder Geschwister kommen, die einen beobachten, die einen kritisieren, die was zu sagen haben vor den Autoritäten, Jakobus, der Bruder des Herrn, plötzlich ist er nicht mehr mit Jesus, den Gekreuzigten. Hast du mich lieb? Verstehst du? Da ist nicht mehr viel drin von dieser Liebe. Weißt du, anstatt wieder weiter zu essen und sagen, komm, Bruder Jakobus, hier, setz dich hin. Nein, mit den Heiden esse ich nicht zusammen. Das ist unrein. Ich versündige mich. Ihr Geschirr ist nicht sauber. Verstehst du? Du siehst also, was Religion ausmacht. Religion macht viele Christen zu Feinden des Kreuzes. Mein Geschirr ist nicht sauber. Das war das Grund. Nicht, dass sie verkehrtes Essen hatten und ungesundes Essen hatten. Nein, sie haben aus einer Schüssel gegessen. Also oder in einem Kochtopf wurde die Sache gekocht. Dann nicht extra zwei, drei Kochtöpfe. Paulus sagt, ich will niemand anders wissen, niemand anders kennen als Christus den Gekreuzigten. Jeder kann von Jesus begeistert sein, ihn preisen in den höchsten Tönen, groß von ihm sprechen und jubeln. Aber weißt du, dann, wenn es drauf ankommt und wenn es ernst wird, wenn man anfängt vom Kreuz zu sprechen, Herr, das widerfahre dir nicht, da distanziert man sich von der ganzen Geschichte. Es gibt ein schönes Lied, ich glaube, Siegfried Fietz hat es singt oder irgendjemand, wer von der Liebe singt, kann vom Kreuz nicht schweigen. Wer von der Liebe singt, von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes, muss auch das Kreuz mit einkalkulieren und kann vom Kreuz nicht schweigen. Zum Opfer gehören auch die bitteren Kräuter zum Opfer. Auch die gehören dazu, ob die einem schmecken oder nicht. Die Liebe ohne Kreuz ist nicht denkbar, ist nur eine Illusion. Was ist die Sünde dieser Welt? Weißt du? Die Sünde dieser Welt ist für mich ein Evangelium ohne Kreuz. Wir wollen den Auferstanden haben. Jeder möchte glücklich und gesegnet leben. Aber der Preis dafür. Weißt du, jeder möchte mit Goldketten umhängt werden, wie die drei Jünglinge, und gleich Ministeramt inne bekommen oder zu bekommen. Jeder möchte das. Aber keiner will in den Ofen rein. Siebenmal heißer. Oder jeder möchte wie Daniel wieder befördert werden, ganz groß rauskommen. Daniel, konnte dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen bewahren. Aber zuerst den Glauben an Gott zu bewahren, das ist eine ganz wichtige Sache. Was ist die Sünde der Welt? Ohne Kreuz keine Krone. Weißt du, Heiland ohne Kreuz. Kannst du dir das vorstellen? Jesus ohne Kreuz? Religion ohne Kreuz? Ich kenne hier in Berlin sogar eine Gemeinde, die hat das Kreuz rausgetan, ganz bewusst, und Regenbogen vorne angemalt. Weißt du, New Age-Zeichen, Regenbogen. Ich habe nichts gegen Regenbogen. Regenbogen ist ein Zeichen von Gott, dass keine Sinnflut mehr kommen wird. Aber dann dieses New Age-Zeichen, weißt du, da zeigt es, mit was identifiziere ich mich? Mit New Age oder den Gekreuzigten? Was wäre eine Predigt ohne Kreuz? Was wäre ein Glaube ohne Kreuz? Das ist die Sünde. Ohne Jesus, den Gekreuzigten. Und das Letzte, was wir von Jesus wissen, er wurde gekreuzigt. Er hing am Kreuz. Und er ist vom Kreuz nicht runtergestiegen. Das ist die Sünde, diese Ursünde, ein Leben ohne den Gekreuzigten. In Matthäus 8, Vers 34, da rief Jesus aus der Menschenmenge herzu und rief den Leuten, wer mir nachfolgen will. Jeder kann mir nachfolgen, jeder darf mir nachfolgen, jeder ist herzlich willkommen. Aber der muss zuerst seine Wünsche aufgeben und sein Kreuz auf sich nehmen und meinen Weg hinter mir gehen. Oder seinen Weg hinter mir gehen. Wer mir nachfolgen will, du darfst. Und du bist willkommen. Aber du musst mein Kreuz auf dir nehmen. Oder in Matthäus Kapitel 5, Vers 11 und folgende Verse in der Seligpreisung. Da heißt es, freuen dürft ihr euch, wenn ihr beschimpft werdet und verfolgt und verleumdet. Verstehst du, das ist, wo du Halleluja singen darfst. Beschimpft, verfolgt, beleidigt, weil ihr zu mir haltet. Verstehst du, das ist nämlich, um was es Gott wirklich geht, dass wir zu Jesus halten, dass wir den Sohn annehmen und den Sohn haben und freut und jubelt. Und ihr erwartet von Gott einen reichen Lohn. Denn das haben sie mit den Propheten genauso gehandhabt und getan. Jesus nachfolgen, und das sage ich jetzt, nachdem ich schon eine ganze Weile mit Jesus gehe und denke schon ein halbes Jahrhundert, dass ich mit Jesus wandere. Und ich weiß, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen, aber es sieht nicht immer Herrlichkeit aus. Es sieht nicht Herrlichkeit aus. Es ist nicht leicht. Nur, wer sich ganz der Liebe Gottes ausliefert und bereit ist, ja, das alte Ich abzustreifen und sich von Gott korrigieren zu lassen und manchmal sogar Blut und Wasser schwitzt. Das kommt auch manchmal vor, dass man Blut und Wasser schwitzt. Das sieht man nicht, aber das kommt. Paulus schreibt, ich trage die Malzeichen der Leiden Christi an mir. Verstehst du, du musst nicht gerade Stigmas irgendwo haben, an den Beinen oder an den Händen. Aber weißt du, wir tragen die Malzeichen Christi. Die Schmach Christi, habe ich gelesen. Und das Interessante ist, Jesus ist nicht vom Kreuz runtergestiegen. Wenn du vom Kreuz runtersteigen würdest, wir würden an dich glauben, Herr. Der blieb weiterhängen und sich weiter verspotten lassen. Wer zu Jesus, dem Gekreuzigten, hin möchte, Brüder und Schwestern, der ist mir so groß geworden diese Tage, der muss zu Jesus auf dem Kreuz hochsteigen. Der muss eine Leiter nehmen. Ja, der wird nicht runtergeholt. Der muss hochsteigen. Und sich dann mit diesem Gekreuzigten identifizieren. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Weißt du, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Dann hochsteigen, Heiland, jetzt hänge ich neben dir. Wer Jesus nachfolgen will, der muss hochsteigen. Josef von Arimathäa und Nikodemus, sie sind hochgestiegen und haben Jesus runtergeholt. Und das Interessante ist, es gibt ja das apokryphische Evangelium von Josef von Arimathäa. Und da heißt es, und sie suchten den Josef von Arimathäa auf der ganzen Welt und sie haben nicht gefunden, wo ist der geblieben? Der ist auch verschwunden. Das ist eine Legende. Aber eine interessante Sache, weil der Josef von Arimathäa sein Grab dem Herrn Jesus gegeben hat. Sein Grab. Dort hat er sich für sich, er wollte eine anständige, große, großartige Beerdigung haben. Aber was? Da kam der Heiland. Und das Grab war entweiht. Denn da lag schon eine Leiche drin. So, und jetzt haben sie überall gesucht. Jesus lag in seinem Grab, in seiner Gruft. Für ihn speziell gemacht. Was ist die Sünde der Welt? Jesus anzunehmen, so wie Gott ihn gibt. Ob du es verstehst oder nicht verstehst. Jesus anzunehmen. Galater Kapitel 3, Vers 19 oder Philipper 3, Vers 10. Dass wir Jesus gleichgestaltet werden. Aufs Kreuz hochsteigen, Herr, ich möchte dir ähnlicher werden. Mehr ähnlicher. Das heißt, wenn ich das Evangelium oder die Briefe weiterlese, seinem Tode gleichgestaltet werden. Er hat seinen Mund nicht aufgetan, heißt es in meiner Bibel, als es zum Kreuz ging. Sie haben ihn verlacht, verspottet, ihm Purpurmantel aufgehängt, angezogen, eine Dornenkrone aufgesetzt, ihm eine Ohrfeige gegeben, Weissage, wer hat dich geschlagen, Augen zugebunden und so vieles andere mehr. Und ihn angeklagt und er hat sich nicht verteidigt. Geschwister, genau das ist mit dem Gekreuzigten zu leben, sich nicht verteidigen, lass Gott streiten, Gott wird schon recht machen. Lass manchmal gefallen, lass es gewähren. Sein Tod war der Höhepunkt seines irdischen Lebens. Das war seine irdische Krönung. Ohne Kreuz keine Krone. Und deshalb ist für viele das Kreuz ein Ärgernis. Sie möchten alle die Krone haben. Und die Bibel sagt, halte, was du hast. Halte deine Krone. Und die Krone kannst du nur dann halten, wenn du das Kreuz festhältst. Und deine Krone ist am Kreuz aufgehängt. Das ist das Stativ. Für den Gläubigen ist das Kreuz eine Gotteskraft, eine herrliche Kraft. Paulus sagt, ich trage diese Leidenszeichen Jesu, diese Ketten. Weißt du, es ist so schön, in Freiheit zu predigen, aber Paulus hat in Ketten gepredigt. Da hing ein Soldat dran oder ein Wache Und der arme Kerl, der musste zuhören, wie Paulus predigt. Und er hat ziemlich lang gepredigt. Und ich trage die Mahlzeichen Christi. Gott ist hier, hat hier ein Zeichen gesetzt, Feindschaft. Ein Zeichen dem Teufel wieder gegenüber. Ein Zeichen zu einem Geist der Schlange ist das Kreuz. Feindschaft. Ein Zeichen zur Welt. Ein Zeichen. Ein ewiges Zeichen zur Religion. Du kannst religiös sein, heute wird niemand dir was sagen. Sogar ist es entweder religiös zu sein, in die Kirche zu gehen. Sogar der Putin geht jetzt in die Kirche. Vorher war er KGB-Mensch. Aber jetzt nimmt er sogar, ich habe neulich irgendeinen Film gesehen, da nimmt er sogar das Abendmahl. Verstehst? So fromm wird er. Aber du siehst, das kann jeder. Das können die Politiker und die tun es zum Schein oft, damit sie das Völkchen kassieren können. Religion ist Opium fürs Volk. Aber das Kreuz, die Schmach Christi, und Gott wird Feindschaft setzen und als Zeichen der Feindschaft zum Materialismus, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das ist schon harte Brocken, harte Sache, allem absagen. Wer macht das? Wenn du aufrichtig Christ und ein guter Christ bist und so weiter, wirst du die Erfahrungen des Kreuzes machen. Also so fromm wie du und die will ich nicht sein. Aber es hat nichts mit Frömmigkeit zu tun. Weißt du, die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was Frömmigkeit ist. Ich werde nie vergessen, mein Vater hat ein Pferd gekauft in Memel vom Markt. Und dann sagt er, kommt nach Hause, das Pferd ist fromm. Ich wusste nicht, was das ist. Das Pferd ist fromm. Dann hat er uns erklärt, das Pferd beißt nicht. Verstehst du, das ist ein frommes Pferd, das nicht beißt. Das Pferd ist fromm. Na gut, du beißt auch vielleicht niemand. Aber deshalb Frömmigkeit, weißt du, diese Stillen im Lande oder was auch immer ist, nein, du trägst die Schmach Christi. Und die Jünger mussten alle als Märtyrer sterben, die wurden alle irgendwie geschleift, irgendwie gefoltert, irgendwie auseinandergerissen. Jeder, der sich irgendwie zu Jesus bekennt, hat mit dem Kreuz plötzlich zu tun und ist ein Feind der Nation, ein Feind des Kaisers, ein Feind der Wirtschaft, was weiß ich. Und jeder, der für Jesus lebt, und da ist das Erste, was passierte in Genesis 3, Vers 15, 1. Mose 3, Vers 15, und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Und jeder wird in diese Achilles-Nerv, Achilles-Seele gestochen. Der Teufel ist so Fersenbeißer. Warum? Weil er möchte nicht, dass du Jesus überlebst und dass du Jesus erlebst und dass du Jesus durchträgst. Philipper Kapitel 16, Vers 20, nochmals. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße zertreten und unter eure Füße legen. Und dann Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Der Gott des Friedens, und zwar Römerbrief ist geschrieben worden, lang nach Golgatha. Also das hat nichts mit Golgatha zu tun, dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat, jeder Einzelne. Und das heißt es, Gott des Friedens wird dem Satan den Kopf zertreten und Satan unter eure Füße stellen. Und zwar in Kürze. Mach dich gefasst. In Kürze. Wann ist das erst? Können 10 Jahre, können 20 Jahre sein. Wenn es das heißt in Kürze, können sogar 40 Jahre sein. Nach biblischer Prophetie. 40 Jahre im Menschenleben. Und dazu brauchst du wirklich die Gnade Gottes, damit du auf Schlangen und Skorpione treten kannst. Und der Herr wird den Satan unter deine Füße treten. Der Teufel legt sich mit alle Christen an, mit alle wahren Christen an, die Jesus akzeptieren und ihn ernst nehmen. Er will dich zerreißen, er will dich verwunden, er will dich ja ins Grab bringen. Gott wird aber Satan zertreten. Das Kreuz ist ein Gesetz. Und das ist, was uns umgestaltet. Du wirst nicht verändert, wenn du Erfolg hast. Du wirst verändert, wenn du Niederlagen erlebst. Pleiten erlebst, dann denkst du, was habe ich falsch gemacht, was kann ich jetzt richtig machen? Du wirst gesegnet, wenn du schaffen musst, wenn du was tun musst. Und das ist was, das, was sich verändert. Das ist, was dir Sieg gibt. Weißt du, wenn du Sieg haben möchtest, dann musst du kämpfen. Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Es gibt so viele Schlaraffen, Christen. Oh, die Herrlichkeit des Herrn. Nein, zuerst wird geboxt, gerungen, gefochten und alle Kriegsarten geübt. Und dann, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Den Gekreuzigten lehnen viele ab, Sie sind Feinde des Kreuzes oder Feinde Christi. Aber Gott gab uns diesen Jesus, der sich aufgeopfert hat. Und den müssen wir annehmen, ob wir wollen oder nicht. Verinnerlichen, ob wir wollen oder nicht. Er muss wachsen und ich muss abnehmen. Johannes der Täufer, das war die Botschaft. Das ist natürlich, wir möchten einen lieben Heiland haben. Und Johannes schickt Boten zu Jesus und sagt, erkundigt euch mal, ist das der Prophet, auf den wir warten sollen, oder sollen wir eines anderen warten? Und dann, was gibt er für eine Antwort, oder was bekommt er für eine Antwort? Keine so große, Kopf ab. Verstehst du, das war das Endergebnis. Und dann kommen die Juden, kannst du uns ein Zeichen geben? Was ist das Zeichen, dass du wirkst, dass wir wissen? Und dann gibt der Herr ihnen ein Zeichen, das Zeichen des Jona. Und weißt du, was das ist? Runter, im Bauch des Fisches, raus über den Bord. Weißt du, es ist schön, auf dem Wasser zu gehen, aber vom Fisch verschluckt zu werden, das ist noch schlimmer. Aber das ist das Zeugnis, das dann ankommt. Wenn du vom Fisch verschluckt worden bist, weißt du, da ist deine Haut verbrannt, da ist eine Säure drin, nämlich im Magen des Fisches. Und dann kommt schon wieder so ein Schwarm. Heringe. Verstehen wir? Und dann kommt Jona raus aus dem Bauch des Fisches schnell nach Ninive und sagt, Leute, ich habe was erlebt. Ich war Gott ungehorsam. Und das ist, wie man das Kreuz erlebt und wie man das Kreuz durchlebt. Ich wollte nicht Gottes Weg gehen, aber ich bin auf dem Weg nach Tarsus geflohen und da kam ein Sturm auf und die Leute haben mich über Bord geworfen, aber der liebe Gott will, dass ich zu euch komme und euch die Wahrheit sage. 40 Tage und Ninive geht unter. Was glaubst du, nach 3 Tagen? Das war eine Predigt. Und mindestens 100.000 Leute haben sich bekehrt. Und der Kaiser, assyrische Kaiser, und sogar die Tiere haben nichts zu fressen bekommen. Die haben gebetet und gefastet. Gott schenkt Gnade. Weil der Mann war authentisch. Und Menschen, die durch den Bauch des Fisches gegangen sind, die sind authentisch. Die durch das Kreuz gegangen sind, die sind authentisch. Und Gott will authentische Christen haben. Weißt du, du stehst mit deinem Leben dahinter. Du hast es durchlebt. Du warst dabei, als das passierte. Nicht nur ich glaube an Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Nein, du warst dabei, wie Gott aus mir eine neue Schöpfung gemacht hat. Wie das Alte abgefallen ist. Wie ich da im Bauch des Fisches lag und Gott um Gnade gefleht habe. Hoffentlich wird bald morgen. 3 Tage und 3 Nächte. Nicht die Augen aufgemacht. Was alles so reinkam, diese Säure. Mal dir das aus. Lies mal so biologische Bücher, wo dann dem Fisch beschreibt, was dem Magen des Fisches alles so ankommt. Verstehst du, der ganze Dreck, Müll. Ja, damals haben sie noch nicht so viel Müll gehabt drauf auf dem Meer. Aber trotzdem, was so alles auf einen einstürmt. Und das ist das Kreuz. Wenn du anfängst, Gott nachzufolgen, da stürmt auf deinem Leben unheimlich viel ein. Aber das ist, was dich so authentisch macht. Gott will uns segnen. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Wege führst und wir möchten hier auch als deine Gemeinde nicht Feinde des Kreuzes sein, Feinde Christus sein und wir möchten auch nicht Feinde des Kreuzes sein. Herr, wir möchten Freunde des Kreuzes sein. Oh, ich liebe das altraue Kreuz, singen wir manchmal. Herr Jesus, dieses altraue Kreuz, verwittert, verachtet, verpönt, verspottet und doch vom Herrn gewollt. Herr Jesus, du hast keinen anderen Weg gehabt, um uns zu erlösen als das Kreuz. Und lass auch das Kreuz, auch unsere Botschaft, unsere persönliche, authentische Botschaft von unserem Leben sein, Herr. Und wir müssen alle durch dieses Tunnel, durch diese Höhle, durch dieses Loch gehen. Und wir werden auf der anderen Seite dann im Land Gottes, im Paradies landen. Herr, und das ist der Weg. Du wirst mit mir heute noch im Paradies sein, hast du dem Schächer gesagt. Und das geht nur über das Kreuz. Nur über das Kreuz, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du für mich den Weg gewagt hast und ich möchte den gekreuzigten Christus viel mehr verherrlichen und preisen, auch heute Abend. Danke, Herr. Amen.